Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Doch statt Daniel hört ihr an dieser Stelle heute nochmal eine zumindest teilweise bekannte Stimme, denn Daniel, der ist diese Woche komplett ausgelastet. Der Beruf, der hat es ganz schön in sich, der hat viel zu tun. Der arme Kerl geht jetzt auf die Sommerferien zu und so muss heute nochmal unsere gute alte Ex-Mitbewohnerin Lorna hier einspringen und den Daniel machen. Lorna, wie geht's dir?
Hi Fabian, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir nochmal uns treffen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, war schön auch vorher so ein bisschen das Geplauder mit dir im Vorfeld. Aber wir mussten jetzt mal so ein bisschen starten in die Aufnahme, denn es ist relativ spät. Laura und ich, wir sind von der Woche quasi geplättet und haben uns deswegen vorgenommen, nicht ganz so übertrieben lange hier in der Aufnahme zu sein. Aber cool, dass du so kurzfristig eingesprungen
ja,
bist.
Ja, auf jeden Fall. Für Blutrausch doch immer. Ich bin ja Hörerin der ersten Stunde und habe ich dir eben schon erzählt, ich hatte eigentlich auch schon meinen Fangirl-Blutrausch-Pullover an, aber der war jetzt doch ein bisschen warm.
Ja, bei dem Wetter ist es auf jeden Fall viel zu warm, ja. Ich bin auf jeden Fall deinem Input gefolgt und habe heute mal keinen Fall, wo irgendwie Kinder zu Schaden kommen. Das ist ja einer deiner Wünsche gewesen, hatten wir letzte Woche auch erst, ja. Muss man nicht zweimal in Folge
haben.
Danke,
das ist total nett. Ja, ich bin gespannt, erzähl mal, was hast du uns mitgebracht?
Also für alle die jetzt vielleicht so das erste Mal dabei sind, Laura ist eine langjährige gute Freundin von Daniel und mir, Ex-Mitbewohnerin, hat uns hier schon das ein oder andere Mal mit ihrer Anwesenheit beehrt im Podcast und Daniel auch schon mal vertreten, tut sie heute wieder. Also eigentlich hört ihr hier zwei Männerstimmen, wenn ihr das erste Mal dabei seid. Heute eben die bezaubernde Laura dabei. Ja, was habe ich mitgebracht? Da komme ich gleich zu. Zuerst möchte ich kurz noch was anderes erzählen. Und zwar habe ich die Woche eine kurze Abfrage gemacht zum P. Diddy-Prozess, was so die Leute davon halten, dass der nur so halbschuldig ist. Eine der häufigsten Fragen, die gestellt worden ist, war, wie kann man nur teilweise schuldig sein? Ist natürlich eine sehr gute Frage, aber auch schnell erklärt. Es gab 5 Anklagepunkte, in 2 ist er schuldig gesprochen worden, in 3 nicht, also daher teilschuldig. Habe mich da jetzt noch nicht so eingelesen, ich bin da nicht so drin, dieser ganze Fall hat mich nie so gecatcht, aber es hat so ein Geschmäckle, ne? Man so das Gefühl hat, jemand kommt da so mit der Minimalstrafe weg, um irgendwie bestraft zu werden, damit das Volk die Fresse hält, aber die großen Punkte, die werden eben nicht, da wird er nicht schuldig.
Ja, definitiv. Also ich habe das auch so ein bisschen verfolgt und ich finde, immer bei sowas ist es erstmal schwer als Person, die in Deutschland sozusagen das Justizwesen kennt, nochmal das amerikanische nachzuvollziehen, ne? Der Jury, die dann im Grunde über Schuld oder Unschuld bestimmt und dann sehr viel später, ne, der Richter, der dann das Strafmaß verkündet und ich glaube, das wird auch erst im Oktober passieren, also doch noch einige Zeit. Der hat ja auch jetzt gesagt, dass der, also P. Diddy, der Angeklagte oder der Verurteilte, wenn man so möchte, auch weiterhin in Haft sein muss, bis das Strafmaß verkündet wird aus Fluchtgefahr oder aus Gründen, dass er halt Leute irgendwie halt zusetzen könnte. Aber ich fand es auch sehr bedauerlich, aber so ein bisschen hatte sich das, finde ich, auch so angekündigt, ne, dass die Beweislage jetzt zumindest, was man jetzt am medial so mitbekommen hat für das Thema Menschenhandel, leider, also was heißt leider, es war einfach dünn so und dann ist es ja auch in Ordnung, rein sachlich gesehen, wenn jemand dann nicht dafür verurteilt wird, wenn es halt nicht bewiesen werden kann, dass er das gemacht hat, ne, aber klar, man hat halt so im Vorfeld natürlich seine Meinung schon darüber gebildet, so als Privatperson und ja, hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass der jetzt eine richtige Schelle bekommt und auch, dass er sich halt so krass gefreut hat und seine Anwälte auch, ne, danach, nach der Urteilsverkündung, ja, zahlt dann so ein bisschen darauf ein, dass man das Gefühl hat, da ist jetzt immer einer zu gut weggekommen, so, ne.
Ja, es ist natürlich alles ein bisschen obskur, ne? Also ihn jetzt in Haft zu behalten, damit er nicht die Chance hat, auf irgendwelche Zeugen einzuwirken, ist ja letzten Endes auch eine Milchmädchenrechnung. Jemand mit der Kohle und dem Einfluss, der kann auch aus dem Gefängnis heraus auf die Leute einwirken, also über irgendwelche Mittelsmänner oder so. Und das ist ja alles totaler Humbug, ne?
Vielleicht hat der Richter das ja nur gemacht, wollte ich nur kurz sagen, dass um halt zu zeigen, so hier, einer kann sich jetzt nicht nur mit viel Geld, mit Kautionen freikaufen, ne, auch wenn er viel, viel Geld hat, sondern da bleibt er dann hart oder so. Ich weiß nicht, vielleicht war das ja auch so eine kleine Wiedergutmachung in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen vom Richter.
Das ist sehr, sehr gut möglich, ja. Bleibt halt auch noch das Geschmäckte, dass Donald Trump ja schon im Vorfeld angekündigt hatte, sich vorstellen zu können, P. Diddy direkt zu begnadigen.
Ach, das habe ich also nicht mitbekommen. Ah, ja, ja.
Ja, schon vor Wochen, also schon bevor überhaupt es da einen Schuldspruch gab. Das war, weiß ich nicht, vor 3, 4, 5 Wochen hat er das dann irgendwie mal, ich weiß gar nicht in welchem Rahmen, gesagt, dass er durchaus mit dem Gedanken spielt. Also es ist im Endeffekt scheißegal, was dabei rauskommt. Also ja, es verkommt immer mehr zum Zirkusstaat da drüben, leider, ne?
Ja.
Also wir haben da schon oft drüber gesprochen, Daniel und ich, unsere Generation, die ist so aufgewachsen mit diesem Bild, so Amerika ist wirklich so das Land, ne, weil man halt popkulturell so geprägt war, auch durch Hollywood, durch Musik und natürlich auch dadurch, dass Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg großen Einfluss auf Deutschland genommen hat und man Amerika auch dankbar war, ne, Marshallplan, Wirtschaftswunder, die haben ja viel für uns getan. Aber was da so in den letzten Jahren passiert, das ist schon erbärmlich auf jeden Fall. Aber wir sind kein Politik-Podcast, wir sind ein True-Crime-Podcast. Es verschlägt uns aber heute auf den amerikanischen Kontinent, allerdings ins gute Amerika, nach Kanada quasi.
Spannend.
Aber bevor wir in den Fall starten, möchte ich nochmal kurz den üblichen Werbeblock loswerden. Wenn ihr uns irgendwie unterstützen möchtet, weil euch gefällt, was ihr hört, dann würden wir uns freuen, wenn ihr in der App eurer Wahl einfach eine Bewertung hinterlasst. Das erhöht die Sichtbarkeit. Folgt uns bei Instagram, das freut mein kleines Herzchen, wenn da irgendwie Follower dazukommen. Ihr seht dann da auch in den Highlights beispielsweise so Sachen wie Daten zu irgendwelchen Live-Auftritten. Da könnt ihr dann Karten holen, da könnt ihr über das Podimo-Highlight beispielsweise ein 30-tägiges Probeabo bei Podimo abschließen und uns ein bisschen unterstützen. Ihr könnt uns über Ko-fi irgendwie einen Kaffee ausgeben. Ihr könnt beispielsweise auch über das Holy Highlight, über unseren Link, da die leckeren Holy-Getränke abgreifen, die ja einfach nach wie vor, seit wir damit angefangen haben, mit der Partnerschaft zu meinem täglichen Ritual gehören
Cool.
tatsächlich. Oder ihr könnt, wenn ihr richtig Bock drauf habt, in der Amazon Wishlist mal reingucken und uns irgendwie eine Kleinigkeit rüberschieben, wenn ihr das möchtet. Aber das ist natürlich alles kein Muss. Hauptsache, ihr hört uns zu. Das ist so das Wichtigste und das Schönste. Aber wie gesagt, bei Instagram folgen ist schon auch nett.
Voll. Und man kann da ja auch echt gut ins Gespräch treten mit euch oder mit anderen Leuten oder so. Also selbst wenn ihr euch nur für Blutrauschen Instagram-Profil macht, ohne Bild, ohne nichts, macht es einfach und guckt mal rein, könnt ihr aber immer noch löschen, wenn es euch nicht gefällt. Aber ich finde das super, wie ihr das macht.
Haben einige Leute tatsächlich, das finde ich mal ganz süß, wenn die Leute sagen, ich finde Instagram eigentlich blöd, ich boykottiere das, aber ich habe mir jetzt für euch ein Profil
Cool.
gemacht, das ist total süß. Ich muss mich entschuldigen, dass ich vielleicht in den letzten 1, 2 Wochen nicht so viele oder nicht jede Nachricht beantwortet habe, die reinkam. Ich versuche ja eigentlich immer alles zu beantworten, aber ich hatte so viel um die Ohren, dass ich ehrlich gestehen muss, dass so mein sozialer Akku so ein bisschen leer war und ich teilweise mich einfach nicht aufraffen konnte, auf manche Sachen dann irgendwie zu antworten, weil manche Nachrichten hätten eine längere Antwort verdient gehabt, aber ich habe es einfach nicht von der Energie her hinbekommen, weil ich so ein bisschen dauergestresst war. Ich werde wahrscheinlich mal versuchen, die Tage, wenn ich ein bisschen Zeit und Muße habe, nochmal so durchzuscrollen und zu gucken, wen ich vergessen habe und ja, dann darauf zurückkommen. Also seht es mir nach. Ich möchte mich auch bei der Community nochmal bedanken dafür, dass ihr mir in den letzten Wochen so ja, motivationstechnisch in den Hintern getreten habe, dass ich wieder dazu komme, wirklich eigentlich fast jeden Tag zum Sport zu gehen, dank euch. Das hat so in den letzten Jahren ja immer sehr gelitten. Nach der Depression habe ich ja mal erzählt und ja, so in den letzten 4, 5 Wochen, seit ich da quasi eingefordert habe, dass ihr mich bombardiert, wenn ihr seht, dass es keine Gym-Stories gibt, hat es eigentlich jede Woche mindestens 4-mal funktioniert und das ist schon, es ist wieder so wie früher. Also es ist wieder so dieses, man denkt gar nicht mehr drüber nach, man geht einfach und es gehört schon wieder einfach so dazu. Es ist großartig.
Das ist echt cool, dass du das hinbekommen hast, Fabi. Gerade auch mit deinem Schichtdienst und so. Also das ist ja echt nochmal eine komplexe Sache, dann das alles einzuplanen und so. Aber es ist auch schön. Ich habe dich auch sehr gerne genervt. Also diese Aufnahme würde ich super gerne nachmachen.
Ja, das ist auch wirklich gut. Das haben viele Leute gemacht. Also viele Leute sind mir dann auch privat gefolgt und haben mich dann da wirklich unterstützt. Und ich finde das total schön. Und ich finde es auch total schön, dass jetzt das Letzte, bevor wir zum Fall kommen, dass mir ganz, ganz viele Leute auch geschrieben haben, dass sie inspiriert davon jetzt auch angefangen haben, Sport zu treiben. Und das ist, ich finde das absolut großartig. Ich will jetzt hier gar nicht so eine, weiß ich nicht, wir müssen alle in irgendwelche XXS-Klamotten passen und 60 Kilo auf der
Nee,
Waage haben
darum geht
und
es ja auch
Körperfettanteil
nicht.
von 10. Nee, ich will diese toxische Sport- und Fitnesskultur, die verachte ich zutiefst, aber ich finde, jeder Mensch sollte irgendeine Sportart finden, die ihn begeistert, die ihm Spaß macht, weil der Körper sich bewegen möchte. Ja, und wenn ein paar von euch irgendwie durch mich jetzt Bock bekommen haben und was gefunden haben, was ihnen Spaß macht, dann finde ich das total geil. Das macht mich wirklich froh.
Ja, du hast mich ja auch inspiriert, beziehungsweise ein bisschen beraten mit den Übungen.
Ja, das ist ja Ehrensache, ne? Was man nicht alles tut für ehemalige
Ich
Mitbewohnerinnen.
sage ja immer, dass du noch ein zweites Business machen sollst, ne? Training bei Blutrausch. Aber wer weiß, das kommt vielleicht
Ja.
noch. Schreibt mal DMs, wer Lust hätte. Nein, Quatsch. Ja, aber du hast da schon großes Wissen aufgebaut, Fabi, ne? Darfst du dich ja auch ruhig mal selber loben, finde ich.
Ja, das ist schön. Ich mag das lieber, wenn ich gelobt werde, weil Eigenlob immer so eine blöde Sache ist. Ja, im Prinzip ist das gar keine große Wissenschaft. Das Problem ist, dass die Fitnessindustrie da so eine verworrene Wissenschaft draus macht, um die Leute eben so in so einem Verwirrungszustand zu halten, um irgendwelche Programme oder Ergänzungen verkaufen zu können, die letzten Endes totaler Humbug sind. Es ist so viel einfacher, als einem immer suggeriert wird. Das ist genau wie mit dem Rauchen aufhören. Wusstest du, dass diese Mythos, dass es super schwer ist, mit dem Rauchen aufzuhören, aus der Tabakindustrie kommt?
Nee, das wusste ich wirklich nicht. Ich habe ja auch mal geraucht, aber ja.
Ich hab das mal irgendwo gelesen, ich glaube, Philip Morris war das, Vertreter von Philip Morris, halt dann irgendwie das in die Welt gesetzt haben, dass es super, super schwer ist, mit Rauchen aufzuhören. Und das hat sich dann so manifestiert bei den Menschen, dass das so ein Allgemeinwissen ist und man so sagt, wow, ich höre gar nicht erst auf, das ist ja super schwer und es ist tatsächlich gar nicht so
Wahnsinn.
schwer, ne? Also ganz viele Leute, die aufgehört haben, die berichten das. Also die Tabakindustrie hat ihre Nachfrage quasi dadurch gestärkt, dass sie in die Welt gesetzt hat, dass es super schwer ist, damit auszusteigen. Das ist,
Ich glaube, die haben es echt durchgespielt, ne? So die gute alte Marketingmanipulation. Nicht schlecht.
Naja, von Philip Morris und Marketingmanipulation ins Kanada der 60er Jahre. Wir starten endlich mit dem Fall und mit den oder zwei der Hauptpersonen, Bill und Bridget Harrison, die im Kanada der 60er Jahre sich kennen und lieben lernen und ja, da auch so in ihrer Liebe einigen Hürden ausgesetzt sind. Denn sie sind ein gemischtrassiges Paar. Ich finde das Wort so blöd, weil es ja keine mehreren menschlichen Rassen gibt, aber man sagt das ja umgangssprachlich so. Also Bill ist afrikanischen Ursprungs oder Herkunft, er ist ein Afrokanadier und seine Frau ist eben weiß. Und das war in den 60er Jahren eben auch im heute so liberalen Kanada noch nicht alltäglich. Und ja, als gemischtes Paar war man da großen, ja, wie soll ich sagen, Anfeindungen und dem Unmut der Leute ausgesetzt. Dadurch entwickeln die beiden aber eine umso stärkere Beziehung und auch so eine Wir gegen den Rest der Welt Mentalität und das schadet denen auf jeden Fall nicht. Die sind beide relativ erfolgreich. Sie ist Lehrerin und die trägt dann auch diese Weltoffenheit, die sie quasi lebt, auch an ihre Schüler heran. Also eine dieser Frauen in den 60er Jahren, die sicher dazu beigetragen haben, auch heranwachsenden Mädchen und Frauen irgendwie so ein ganz anderes Selbstverständnis zu vermitteln und ein viel stärkeres Selbstbild zu geben, als es damals gang und gäbe war.
Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Was macht Bill beruflich?
Auch der hat verschiedene Berufe, aber der ist auch, also der arbeitet mal in der Baubranche, der macht Versicherungskram, der ist aber auch insgesamt sehr, ja, eher erfolgsorientiert unterwegs. Die beiden sind aber auch charakterlich so ein bisschen Yin und Yang, also er ist eher so der total ausgeglichene, ruhige Typ, der auf irgendwelche Anfeindungen und Konflikte immer mit stoischer Ruhe reagiert und sie ist so die Löwin, die das dann ausfechten möchte und so, ja, keinem Konflikt aus dem Weg geht. Die beiden möchten eine Familie gründen, das ist von vornherein so deren großes Ziel, allerdings ist es ihnen aus verschiedenen Gründen nicht möglich, eigene Kinder zu bekommen und so entschließen sie sich dann 1973 für eine Adoption. Da kommt der damals 6 Monate alte Caleb zu ihnen, auch ein Kind mit afrokanadischen Wurzeln, das dann ja als Baby quasi von seinen Eltern im Stich gelassen wurde und die adoptieren den kleinen Caleb eben.
Finde ich erstmal total cool, wenn Leute sowas machen. Es ist ja auch, also ich weiß nicht, wie es damals in Kanada war. Heutzutage ist es ja natürlich durch einige Sicherheitsaspekte sozusagen, ne, jetzt nicht total leicht, sofort ein Kind zu adoptieren, aber das hat hoffentlich alles seinen Sinn. Grundsätzlich finde ich das total ehrenwert, wenn Personen sich entscheiden, halt ja, ein Kind, was zur Adoption freigegeben ist, halt aufzunehmen, ne? Weil man natürlich auch nicht weiß, woher kommt das, hat es irgendwie Vorerkrankungen, was für ein Paket bringt das sozusagen mit, ne? Und man verpflichtet sich ja dann
Ja.
auch wirklich, ne, das aufzunehmen, so zu lieben, als wäre es das eigene und halt wirklich sein Leben lang dafür zu sorgen, ne? Es gibt ja, ist ja jetzt nicht ein Pflegekind oder so, ne, wo das nochmal anders so gesettelt ist, ne? Deswegen, ja, finde ich toll, dass sie das
Ja.
machen. Und da sicherlich auch in den 60ern in Kanada einige Hürden erstmal auf sich nehmen, bürokratischer Art.
Ja, ich war ja mal beruflich in Subsahara-Afrika unterwegs und da hat mir eine Haushälterin in einem Haus, das ich bewohnt habe, tatsächlich auch angeboten, ihre 10 Monate alte Tochter zu
Boah,
adoptieren.
krass.
Also ich habe mich halt so mit dem, weiß nicht, mit dem Kind halt irgendwie beschäftigt und so. Ich habe halt irgendwie so wollte so auf dem Boden pennen, auf so einer Decke, und ich habe halt gesagt, so, ihr könnt auf dem Sofa schlafen, ihr schlaft garantiert nicht auf dem Boden, und habe dann, keine Ahnung, dem Kind ab und zu mal so Süßigkeiten geholt, ne, oder so, einfach so Unsinn gemacht, so ein bisschen mit dem gespielt, und die hat dann irgendwie dieses Angebot gemacht kurz vor der Abreise und war dann total unf also hat das nicht verstanden, als ich dann meinte, so, ey, ich kann nicht einfach mit einem Baby nach Hause kommen, so, das wirft Fragen auf und ich komme halt überhaupt nicht, also es geht gar nicht, ne.
Wahnsinn, aber auch krass. Also warum hat sie das gemacht? Also war sie in so einer wirtschaftlichen Notlage, sage ich mal, oder was ist so ihr Hintergrund gewesen?
Naja,
Das finde ich schon einen krassen Schritt, gerade bei so einem kleinen Baby.
super armes Land, ne? Dann hatte die Dame auch mehrere Kinder und das Kind hatte so einen Gehfehler. Also die hatte gerade angefangen zu gehen, aber hatte halt so einen Gehfehler, von den die Mutter offensichtlich auch hatte. Und wahrscheinlich hat sie sich einfach ausgerechnet, dass hier auch die medizinischen Möglichkeiten ganz andere sind als dort vor Ort, ne? Was natürlich auch logisch
Na
ist.
klar.
Aber keine Ahnung, ich habe da viel drüber nachgedacht und
Glaube ich dir.
ich kann mir dieses Maß an Verzweiflung von der Mutter einfach nicht vorstellen, dass die quasi einem Halbfremden so nach 4 Wochen ihr Kind mitgeben würde, weil sie weiß, es ist da besser, ne? Das ist krass. Naja, gut, wie gesagt, die adoptieren eben den kleinen Caleb, der auch, ja, dann so die Kirsche auf der Sahne quasi deren Beziehung ist. Also der bringt so die Sonne in deren Leben, und die kaufen sich jetzt ein Haus in einem Vorort von Ontario. Also die hauen jetzt so richtig raus und machen einen auf Familie, und dieses Haus, ich habe so Fotos gesehen, so ein richtig geiles Architektenhaus, also mit so schrägen asymmetrischen Dächern und
Also
ja,
super
so
modern
ein
wahrscheinlich zu der Zeit.
super modern, ja. Und das ist quasi jetzt so der absolute Anlaufpunkt so für die ganze große Familie. Also beide, sowohl Bill als auch seine Frau, haben große Familien, haben irgendwie viele Verwandte. Und für die ist quasi immer offene Tür und die bringen ihre Kinder mit, und es finden da viele so Sit-ins und Happenings und Partys statt, und die, ja, sind immer froh, wenn sie Besuch bekommen. Caleb wächst super behütet auf und super gefördert. Wie gesagt, seine Mutter ist Lehrerin, aber er hat einen relativ schwierigen Weg dann auch so ins Erwachsenwerden. Bei ihm wird Tourette diagnostiziert. Ja, er hat halt diese klischeehaften körperlichen, aber auch sprachlichen Ticks. Also so wie das tatsächlich, ich weiß nicht, wenn man mal so eine Reportage guckt, wenn dann so ungesteuert irgendwelche Schimpfwörter durch die Gegend fliegen oder irgendwelche anatomischen Bezeichnungen oder was weiß ich was, und aber auch dann diese körperlichen Ticks. Und das macht ihn natürlich so in der Schule ein bisschen zur Zielscheibe, auch tatsächlich verbunden mit seiner Hautfarbe. Und so lernt er sehr, sehr resilient zu sein und irgendwie Selbstbewusstsein und solche Dinge an sich abprallen zu lassen. Aber es ist schon auch ein schwieriger Weg für ihn durch die Schule. Und es ist auch schwierig, dass er nie so, wie soll ich sagen, dem akademischen Ehrgeiz seiner Mutter gerecht wird. Also die möchte für ihren Sohn sehr viel, die ist sehr ehrgeizig, die möchte ihn sehr fördern, und er kann da nie so richtig anknüpfen an ihre Erwartungen.
Ja, das ist bestimmt hart, wenn man dann auch so merkt, dass die Mutter einen eigentlich nicht so wahrnimmt, wie man wirklich ist und so akzeptiert, sondern eigentlich so ein Idealbild dann verfolgt, ne? Dem man dann so
Ja,
hinterherhecheln
das ist
muss.
super. Das ist super schwierig, ne? Das ist dann auch so ein Grund, warum es bei denen immer wieder zu Konflikten kommt, weil sie eben, wie du schon sagst, so ein Idealbild geformt hat und er das einfach nicht erfüllen kann. So, ne? Das Verhältnis verbessert sich dann erst, als er dann die Schule beendet und ja, es da nichts mehr zu kritisieren gibt quasi. Nach der Schule arbeitet er dann so eine Zeit lang irgendwie, jobbt in verschiedenen Sachen, findet aber nie so richtig so den Weg für sich, bis er dann mit 27 anfängt, als Lagerist zu arbeiten. Das ist eine Sache, die macht ihm Spaß. Da kann er so, ja, für sich sein, hat zwar auch Kontakt mit Kollegen, aber hat so sein eigenes Reich, kann da so ein bisschen sich zurückziehen, wenn er Bock hat. Die Leute akzeptieren ihn voll und ganz. Er ist da sehr beliebt. Er hat irgendwie ein cooles Arbeitsumfeld. Das ist ein Job, der ihm einfach Spaß macht.
Sehr, sehr schön, dass er da beliebt ist und nicht noch so eine
Ja,
Mobbing-Erfahrung noch
genau.
zusätzlich draufkommt oder so neben der Schule.
Genau. Und da findet er eben nicht nur diese kollegiale Kameradschaft und einen Job, der ihm gefällt, sondern da findet er auch die erste große Liebe. Denn da arbeitet die 19-jährige Melissa Merritt, die arbeitet so an der, als Empfangsdame in diesem Unternehmen, wo er im Lager tätig ist. Das ist so eine, ja, wie gesagt, 19-jährige, sehr extrovertierte junge Frau, die, ja, quirlig nennt man es wohl, also so Hans Dampf in allen Gassen, so überall unterwegs, viel zu erzählen und ja, die beiden sind sich irgendwie so auf Anhieb sympathisch und kommen relativ schnell zusammen. So nach einer ganz kurzen Datingphase ist dann da direkt schon Beziehung. Also die machen sehr, sehr schnell Nägel mit Köpfen. Speziell Melissa drückt so ein bisschen auf die Tube, die will so die Beziehung schnell dingfest machen. Caleb ist erst so ein bisschen eingeschüchtert von ihrem Vater und ihrem Bruder. Das sind beides Polizisten, aber die geben dann auch irgendwann den Segen. Die checken ihn halt so genau ab, so als ja großer Bruder, Vater und so. Und als sie dann grünes Licht geben, da geht die Beziehung dann wirklich so in Overdrive und da wird dann auch nach wenigen Wochen und Monaten schon von Kindern und Heirat gesprochen. Also relativ schnell.
Sorry, da war
Calebs
gerade
Eltern sind da aber nicht so begeistert von.
eine Mücke.
Was war da?
Ich wurde gerade von der Mücke attackiert. Ja, das ist echt ein schnelles Tempo. Also gerade wenn man, ich weiß jetzt nicht, in was für Verhältnis die da gelebt haben, aber das war ja dann, wann war das dann in etwa, welches Jahr? Also irgendwie 80er schon, Mitte 80er oder?
Der Caleb ist 73 geboren, er war 27, ne? Also 2000
Ah,
so
okay,
viel.
ja, alles klar. Ich hatte mir nur die 60er gemerkt, sozusagen, wo die Bill und Bridget sich kennengelernt haben.
Nee, also wir sind jetzt hier schon ein bisschen in der Zeit
Verstehe.
gesprungen, das hab ich blöd gekennzeichnet
Kein
vielleicht.
Problem.
Ja, aber es ist trotzdem so, ne? Also ich keine Ahnung, wenn man irgendwie Kinder hat und ja, man freut sich wahrscheinlich, wenn die eine Beziehung führen, aber man ist wahrscheinlich alarmiert, wenn da es nach irgendwie wenigen Monaten schon um Hochzeit und Kinder geht,
Voll.
weil man einfach denkt so, ey, genießt doch bitte noch eure Jugend und lernt euch doch bitte auch mal richtig kennen vor allem, ne? Also
Aber hallo, vor allem wenn es so die erste Beziehung ist, ne? Und ich meine, er ist jetzt schon ein bisschen älter, sage ich mal, ne? Aber sie, gerade auch sie mit 19, würde man jetzt auch denken, im Jahr 2000, dass man da jetzt erstmal nicht so hardcore den Druck, sage ich mal, dahinter hat, wie jetzt meinetwegen in den 50ern oder so, sondern dass man da jetzt erstmal so ein paar Erfahrungen machen möchte. Und ich finde es auch ganz interessant, wenn du sagst, sie ist so super extrovertiert, Hans Dampf in allen Gassen. Dass sie sich dann sozusagen ihm zuwendet. Also es ist auf jeden Fall cool, dass sie da anscheinend sehr offen ist und es kein Thema hat so damit, dass er mit dem Tourette-Syndrom vielleicht ja, in irgendeiner Art und Weise gehandicapt ist oder ein bisschen vielleicht in der Öffentlichkeit auffälliger ist als andere. Ne? Aber ich bin mal gespannt, was du erzählst, wie es weitergeht.
Ja, er ist zu der Zeit wohl relativ gut eingestellt, sodass diese Ticks zwar vorkommen, aber nicht mehr so dominant sind wie so zu Schulzeiten. Das ist ja auch so eine ganz tricky Erkrankung. Da weiß man ja auch letzten Endes zwar einiges drüber, aber nicht so 100%. Ich habe da neulich irgendwann eine Doku gesehen, wo es dann darum ging, dass Gehirnschrittmacher eingebaut wurden, weil letzten Endes Tourette-Syndrom irgendwie darauf basiert, Informationen und Impulse werden ja als elektrische Impulse im Gehirn weitergegeben. Das ist einfach gestört bei Tourette-Patienten. Also da werden dann einfach irgendwelche Impulse gegeben, die einfach gar nicht angesagt sind und daher kommen dann diese Ticks und diese Gehirnschrittmacher sollen dem also entgegenwirken und einfach diese ja, Impulse wieder auf Normalmaß
Wow,
runterfahren.
toll, was
Aber
alles
das ist
möglich
alles
ist
noch so, das ist alles
heutzutage.
noch so sehr, ja, aber das ist alles sehr, sehr experimentell noch,
Okay.
ne? Also das ist
Noch
so,
nicht wirklich etabliert so.
ja, und vor allem im Jahr 2000 noch keine Rede
Ja.
davon, ne? Also das ist Zukunftsmusik. Es gibt aber einen Grund, warum die beiden so ein bisschen aufs Tempo drücken, was so diese Kinderplanung angeht. Und zwar hatte die Gute vor einiger Zeit, das hat sie Caleb dann irgendwie erzählt, Eierstockkrebs und einen Eierstock verloren und sie befürchtet, dass sie da so eine Präposition für hat und früher oder später auch den zweiten Eierstock verlieren wird.
Oh.
Und deswegen möchte sie gerne vorher so schnell es geht Nägel mit Köpfen machen. Und Caleb, der möchte unbedingt eigene Kinder haben, denn der leidet unheimlich darunter, dass er als Adoptivkind nie seine leiblichen Eltern kennengelernt hat. Also der weiß, er ist adoptiert. Und so sehr er seine Eltern liebt, leidet er eben auch darunter, nicht seine Wurzeln zu kennen. Und deswegen möchte er nicht, dass eigene Kinder das durchmachen, also dass sie ein Kind adoptieren, was dann eben auch dieses Schicksal erleiden würde, sondern er möchte unbedingt leibliche Kinder haben.
Kann man ja dann auch verstehen aus seiner Sicht so, ne? Da kommen dann zwei Personen zusammen, die sich dann in diesem Wunsch nach eigenen Kindern oder schnell eigene Kinder zu haben, sehr, sehr ähneln, ne? Auf ganz unterschiedliche Art und Weise her.
Ja, und so geht die Beziehung der beiden in den nächsten 3 Jahren halt auch wirklich in diesen Overdrive. Die heiraten, bekommen 2 Kinder, kaufen ein Haus,
Mein Gott.
so eine halbe Stunde weg von Mississauga, wo seine Eltern wohnen. Also so, dass man ja die in einer halben Stunde erreichen kann, aber doch so ein bisschen für sich ist. Ja, die Ehe ist allerdings nicht so harmonisch, wie die beiden das wahrscheinlich gerne gehabt hätten. Caleb beginnt relativ viel zu trinken und ja, zockt viel, hängt viel mit seinen Freunden rum. Und so richtig der krasse Bruch kommt, als er erfährt, dass Melissa gelogen hat. Die hatte nie
Oh.
Eierstockkrebs. Der wurde mal irgendwann einfach eine Zyste entfernt, aber das war ein total unproblematischer Eingriff und ihre Fruchtbarkeit stand also niemals zur Debatte. Das war einfach nur so eine Räuberpistole, die sie ihm erzählt hat, um ihn unter Druck zu setzen. Und das ist natürlich totaler
Ja.
Vertrauensbruch, ne? Das ist. Sie hat da halt auch offensichtlich damit gespielt, dass er eben dringend eigene Kinder haben wollte und ihm dann dieses limitierte Zeitfenster quasi gegeben. Und ja, das ist dann für ihn so das totale No-Go und auch ein
Super
Trennungsgrund. Also
No-Go.
da hat er dann keinen Bock
Ja,
drauf.
ich wollte das eben nicht sagen, aber ich fand das auch ein bisschen crazy, dass man mit 19 halt so hardcore Gas gibt, ne? Also, na gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen so, ne? Aber es klingt so, als wäre da noch ein bisschen mehr dahinter bei der guten Melissa.
Ja gut, ich meine, wie gesagt, wäre dieses Schicksal real gewesen und sie hätte so dieses, oder sie stünde wirklich vor der Möglichkeit, relativ früh im Leben einfach nicht mehr zeugungsfähig zu sein, dann könnte ich verstehen, dass man sagt mit 19 so, ich weiß, ich will Mutter sein, dann jetzt oder nie halt, ne?
Ja, auf jeden Fall, aber auch da finde ich, also ich kenne mich jetzt leider überhaupt nicht aus mit dem Thema Eierstockkrebs. Es gibt ja manche Krebsarten, die viel, viel, viel gravierender oder tödlicher sind, statistisch gesehen, als andere. Aber ich finde es auch so ein bisschen so eine egoistische Herangehensweise, sage ich mal, vorsichtig ausgedrückt, ne? Also man könnte auch sagen, boah, ich habe hier eine Prädisposition für Krebs und möchte ich wirklich möglichen Kindern das antun, dass ich vielleicht beim zweiten Mal, ne, wenn das jetzt gestimmt hätte, vielleicht nicht so gut davonkomme und möglicherweise eine ganz lange Krebserkrankung habe, die möglicherweise dann auch wirklich tödlich endet und den Kindern ganz schnell die Mutter nehmen könnte, im allerschlimmsten Fall, ne? Und also, ne, verstehe mich nicht falsch, das ist jedem Menschen selber überlassen, wie er damit mit dem Thema so umgeht, aber also ja, finde ich schon besonders so, dieses Thema. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass wenn man einen Kinderwunsch hat und sich darüber auch schon so jung klar ist, dass man da dann auch ja, einfach schnell rangehen möchte.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Aus der Warte habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich fand es, wie gesagt, ja, für so ein junges Paar, das sich darüber im Klaren ist, auf jeden Fall eigene Kinder haben zu wollen, schon dann verständlich, dass man dann sagt, okay, ich weiß nicht, wie lange das möglich sein wird. Es kann gut sein, dass die Möglichkeit bald vorbei ist. Deswegen gerne eher schnell als langsam. Ne? Also auch wenn es natürlich überstürzt wirkt, aber ich konnte den Gedanken dahinter
Ja,
verstehen.
ich auch grundsätzlich, aber ich finde, es gibt noch diese zweite Ebene sozusagen, dass man, wenn man an die Kinder denken würde, na, es ist natürlich auch echt ein schlimmes Schicksal, so jung seine Mutter verlieren zu müssen, so, ne? Wenn die Geschichte gestimmt hätte.
Voll. Voll. Ja. Im Jahr 2005 ist die Ehe dann unrettbar verloren. Im Juni 2005 zeigt Melissa Caleb wegen häuslicher Gewalt an. Er hat sie angeblich in den Schwitzkasten genommen und auf ihren Kopf geschlagen.
Oh nee.
Und er sagt, das stimmt nicht. Die haben sehr intensiv gestritten. Sie hat sich des Streits immer wieder entzogen. Er hat sie halt gehalten, dass sie bleibt. Und sie hat das jetzt einfach quasi so gedreht, dass er gewalttätig ist. Da ist auf jeden Fall Hopfen und Malz verloren. Er sagt, dass sie im Gegenteil gewalttätig ihm gegenüber war. Das glaubt ihm natürlich niemand. So kommt es nie zu einer Verurteilung für einen von beiden, weil so Aussage gegen Aussage steht. Aber die Ehe ist in Scherben unrettbar verloren und die trennen sich. Und Caleb zieht zurück ins Haus seiner Eltern nach Mississauga und sie bleibt mit den Kindern in dem Haus, das sie also gemeinsam gekauft haben. Sie versucht jetzt alles, ihm die Kinder irgendwie zu entziehen und den
Nein.
Umgang zu verbieten. Das
Oh.
klappt aber nicht. Also er setzt seine Rechte durch und schafft es immer wieder, die dann doch zu
Sehr
sehen.
gut. Aber schrecklich. Also gerade auch für die Kinder, ne?
Ja, also das ist immer so das Allerallerschlimmste, wenn man wenn man so ja die eigenen Streitigkeiten dann über die Kinder austrägt. Und das ist dann auch oft so eine Sache, wenn dann so eine Beziehung. Also ich habe das oft immer das Gefühl, dass das oft in so toxischen Beziehungen passiert, wenn dann ein sehr kontrollierender Partner merkt, dass er keine Kontrolle mehr über den anderen Partner hat, weil die Beziehung eben endet und dann weiß diese Person, okay, die einzige Möglichkeit, jetzt noch zu schaden, ist halt über die
Ja.
Kinder. So alles andere bringt nichts, ne? Ja, und dann wird halt dieser Weg gegangen. Das ist immer scheiße, weil die Kinder immer drunter
Ja, das
leiden.
ist halt ein mega Bitch-Move, ne? Also es ist ultra egozentrisch und ist halt auch überhaupt nicht reif und es ist halt auch überhaupt nicht, wie soll ich das sagen? Also man übernimmt, oder die Person, die das macht, ein Beispiel ist an Melissa, die Frau übernimmt halt überhaupt nicht die Verantwortung für ihr Leben, so in der Hinsicht finde ich, ne? Dass man halt erstmal vielleicht auch nicht an sich selber denkt, an seine Rache oder an seine, ne,
Ja,
Kontrollgelüste, sondern halt
ja.
ja, den Kindern in so einer schlimmen Phase dann auch noch mehr Stress eigentlich zumutet, ne? Das ist halt einfach scheiße.
Es hinterlässt halt zerstörte
Ja.
Kinderseelen, ne? Also das Ding ist, ich meine, es ist für niemanden angenehm, sich nach einer gescheiterten Beziehung noch mit dem Ex-Partner konfrontieren zu müssen. Aber wenn man gemeinsame Kinder hat, dann muss man das irgendwie halt ausblenden und da ja eine Lösung finden. Das ist schwierig. Aber es klappt einfach viel zu oft nicht. Ne? Ich meine, keine Ahnung, es gibt natürlich auch viel zu oft dann wirklich das Beispiel, dass Melissas Anschuldigungen wahr sind, beispielsweise, dass Frauen in gewalttätigen Beziehungen leben und dann eben lange noch mit ihren gewalttätigen Ex-Partnern konfrontiert sind, um den Frieden aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich auch ganz große Scheiße. In dem Fall muss man sagen, dass es sich später herausstellen wird, dass Melissas Anschuldigungen gelogen waren. Also dass es einfach nur so eine Taktik von ihr war, da irgendwie die Kinder zu instrumentalisieren und ihn aus deren Leben rauszudrängen.
Unglaublich. Aber immerhin gut, dass sie da dann
Ja.
sozusagen juristisch nicht durchgekommen ist, ne? Also, ja.
Ja, Caleb selber drängt sich jetzt so ein bisschen aus dem Leben der Kinder, denn er trinkt immer mehr nach dieser Trennung und so verursacht er im August 2005 betrunken einen schweren Autounfall. Er fährt frontal in ein
Ach
Taxi.
du meine Güte.
Der Taxifahrer stirbt am
Ach
Unfallort.
nee.
Die vier Passagiere bleiben weitestgehend unverletzt. Also die sind verletzt, aber nicht in Lebensgefahr. Es wird sogar vermutet, dass Caleb da vielleicht versucht hat, sich das Leben zu nehmen, indem er da diesen Unfall provoziert hat, aber das wird niemals bewiesen. Er kann erstmal gegen Kaution gehen, aber es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass er später dann doch noch ins Gefängnis gehen muss. Da wittert Melissa jetzt so ein bisschen die Chance, das alleinige Sorgerecht zu erstreiten. Das klappt aber nicht. Und sie erstattet auch mehrfach Anzeige bei der Polizei. Sie berichtet, dass sie zu Hause mehrfach überfallen worden ist und sie ist sich sicher, dass Caleb das war als Racheakt, eben weil sie ihm die Kinder vorenthalten will.
Mehrfach zu Hause überfallen worden. Das ist halt auch echt krass. Also, ich meine, das Klischee von Kanada ist
Ja.
ja auch so super friedlich. Man kann ja die Tür auflassen, ohne ne, nachts abschließen zu müssen und so. Also, das ist auch, das ist jetzt, wie gesagt, eh, glaube
Ja,
ich, eher ein
ja.
Klischee. Aber ja, klingt auf jeden Fall. Also, ich habe direkt das Bild von so einer Lügenbaronin, ehrlich gesagt, vor Augen.
Ja, das scheint auch durchaus angebracht zu sein, denn die Polizei überprüft Caleb und der ist aufgrund seiner wirklich starken Verletzungen durch diesen Unfall eben auf Krücken angewiesen und einfach gar nicht in der Lage, irgendwen zu überfallen. Also
Also auch noch
der kann
richtig
sich
schlecht
kaum
gelogen.
fortbewegen.
Also das ärgert mich ja dann ehrlich
Ja,
gesagt nochmal
richtig.
zusätzlich.
Der Angreifer hatte Krücken. Ich weiß nicht, ob sie ihnen hilft, aber der Angreifer kam auf Krücken. Ich habe, naja, nee, das hat sie natürlich nicht gesagt, ne, aber sie hatte offensichtlich keine Kenntnis über seinen Zustand und hat dann da irgend so eine Räuberpistole fabuliert, ne, und das konnte aber dann einfach nicht Caleb sein.
Kann das sein, dass sie irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, also dass die Gute emotional nicht so ganz stabil ist?
Ja, also im Nachhinein werden dann da so Sachen in den Raum geworfen, wie so eine bipolare und auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und das sind ja so typische Sachen, aber typische Sachen, das soll jetzt um Gottes Willen nicht heißen, dass jeder Mensch mit einer Borderline-Problematik oder einer bipolaren Störung irgendwie so ist wie Melissa.
Nee, vor allem nicht.
Aber man findet das in solchen Fällen, wo so in so komische Geschichten und Intrigen eine Rolle spielen, eben findet man dieses Krankheitsbild relativ häufig dann bei den entsprechenden Personen.
Klingt auf jeden Fall danach, als hätte sie halt irgendein Thema mit so Impuls oder so Affektkontrolle und so, ne, irgendwie, also wie gesagt, noch nicht mal klug gelogen, so dass sie den Ex wirklich in die Pfanne hauen kann, ne. Naja, okay.
Nee, einfach haarsträubend.
Aber krass auch, dass der Caleb da so abgebaut hat, ne? Also das ist ja eben schon am Anfang erwähnt, da bin ich ja ganz drauf eingegangen, dass du meintest, so in den ersten 3 Jahren schnell 2 Kinder, Haus gebaut, geheiratet und er war so ein bisschen abgestürzt oder zumindest so ein bisschen sich emotional entzogen, sage ich mal, die Situation mit irgendwie dann kleinen Kindern zu Hause, dass man dann in Alkohol und Zocken und Freunde treffen flüchtet. Kann man ja manchmal vielleicht noch verstehen, dass es einfach sehr, sehr stressig auch sein kann mit kleinen Kindern und gerade wenn er da vielleicht jetzt noch nicht so die großen Beziehungserfahrungen hat, dass es dann am Anfang auch krass war, dann direkt so aus einem Honeymoon in so ein Hardcore, ich muss jetzt Familienvater sein, Ding zu starten, ne? Aber das scheint, also tut mir auf jeden Fall leid zu hören, dass er jetzt nach der Trennung nochmal krasser eigentlich clasht, so, ne? Und gerade wenn man nicht weiß, ob dieser Unfall einen suizidalen Hintergrund haben könnte, klingt auf jeden Fall nach einer schlimmen Welt gerade, in der er so sich befindet für sich.
Ja, dieser Abbau von ihm in der Beziehung hat auch mit der Struktur der Beziehung zu tun. Also
glaube ich.
Er erzählt seiner Familie und auch seinen Freunden, dass sie einfach sehr, sehr manipulativ ist und so ihn latent gaslightet und ihn aber auch quasi so isoliert von seinem Umfeld, weil sie halt hardcore eifersüchtig ist, ne? Also so.
Das ist auch so ein Narzissmus-Ding, möglicherweise.
Ja, und er einfach nicht glücklich wird, ne? Also er einfach sich so eingesperrt und eingeengt fühlt und aber in so einer Spirale gefangen ist, dass er weiß, dass ein Mensch, der einen liebt, eigentlich so nicht mit einem umgeht, aber dass die beiden auf der anderen Seite doch so viel verbindet, dass er da bleiben möchte, ne? So.
Dann hat sie ihn eigentlich direkt am Anfang gut in eine Falle gelockt, so, ne? Wo er dann auch nicht mehr so schnell rauskam. Wenn man dann so schnell halt loslegt mit Kindern und Haus bauen oder kaufen, dann ist man ja auch gewissen Verpflichtungen erstmal unterlegen, ne? Und es ist jetzt nicht so eine Beziehung, wo man sich dann einmal die Woche sieht, man hat noch eigene Wohnungen und wenn man dann merkt, was für eine Person sozusagen dahinter steckt, wirklich, dann kann man sich relativ schnell wieder trennen und sagen, gut, dann halt nicht, ne? Aber wenn man dann so viele Verpflichtungen hat, ist es ja nochmal eine Hürde zumindest mehr.
Ja, ich habe mal gelesen über Beziehungen mit Menschen mit Borderline-Symptomatik. Das ist, wie gesagt, jetzt auch keine Verallgemeinerung. Aber in diesem Text hieß es halt, dass sich auf Partner oft so auswirkt, dass die Höhen in der Beziehung so hoch sind und so berauschend sind, viel, viel krasser oft als in so in Anführungsstrichen normalen, gesunden Beziehungen. Mhm. Dafür aber die Tiefen auch viel, viel tiefer, man die aber quasi mitnimmt und über sich ergehen lässt, weil eben die Höhen so hoch sind.
Kann ich mir total vorstellen, ja.
Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es jetzt da konkret bei den beiden war. Ich weiß halt nur, dass im Oktober 2005, das, wie gesagt, es ist schwebend, es kann sein, dass Caleb noch für diesen Unfall noch, dass es da noch ein Nachspiel gibt. Er ist jetzt auf jeden Fall so reha-technisch unterwegs. Diese Anzeigen wegen mehrfachem Einbruch, die sind ins Leere gelaufen und er bekommt auf jeden Fall Umgangsrecht für seine Kinder. Er darf die auf jeden Fall dienstags, donnerstags und jedes zweite Wochenende sehen. Melissa ist auch wieder neu vergeben, deswegen ist ihr Groll ihm gegenüber jetzt so ein bisschen abgeebbt. Die ist wieder frisch verliebt in Christopher Fattore, das ist so ein Typ, der als Küchenchef und Türsteher arbeitet, also so zwei Jobs macht quasi. Und die beiden, die sind jetzt so total in love und heiraten auch nach einem Jahr direkt, also Oktober 2006. Da ist sie zwar noch mit Caleb offiziell verheiratet, aber auch so naiv, das zeigt so, wie sie denkt. Ne? Sie denkt,
hat einfach direkt
nach
nochmal
zwei Jahren, ja, sie denkt einfach, nach zwei Jahren Trennung ist man automatisch geschieden und hat gar nicht, nicht auf der Platte, dass man das anstoßen muss, dass man wirklich sich scheiden lassen muss. Ne?
Okay.
Und als sie dann Christopher Fattore heiraten will, da gibt es ja das böse Erwachen, dass man halt nicht automatisch geschieden wird.
Ja, Scheidungsanwälte hassen diesen Trick.
Ja.
Das wäre sonst ja, wenig zu tun für die Anwälte, wenn die Scheidung einfach automatisch dann passiert. Okay, krass, ja gut.
Naja, die Hochzeit ist also ein bisschen aufgeschoben, die Scheidung wird jetzt offiziell durchgezogen, Caleb legt denen keine Steine in den Weg.
Ja, und das kann ich mir vorstellen.
Melissa und Christopher ziehen auch zurück da nach Mississauga, also auch wieder so da in die Ecke, wo Caleb mit seinen Eltern wohnt. Nicht unbedingt, damit die Kinder näher bei ihrem Vater und ihren Großeltern sind, sondern weil Christopher da irgendwie einen Job findet. Also es ist eigentlich wollten die gerne weiter weg von ihm ziehen jetzt aber ungewollt näher ran quasi. Nach der gemeinsamen Hochzeit scheint es auch bei Christopher und Melissa ganz gut zu laufen. Die beiden kriegen dann auch mal vier gemeinsame Kinder in der nächsten Zeit. Also das vier, das geht relativ schnell. Also sind dann jetzt sieben, ne? Denn wie gesagt, sechs. Mit Caleb hat sie zwei und jetzt nochmal vier. Ja. In der Zwischenzeit hat Caleb sich das gemeinsame Sorgerecht erarbeitet. Also durch dieses zweimal die Woche sehen und jedes zweite Wochenende. Da hat er sich als verlässlicher und guter Vater bewiesen, hat auch seine Alkoholproblematik mittlerweile im Griff. Und jetzt ist also geteiltes Sorgerecht angesagt. Und ja, auch Bridget und Bill sind halt super engagiert. Ne? Also die kümmern sich um ihre Enkelkinder einfach sehr, 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 sehr gut, versuchen, die so gut es geht zu prägen, weil denen halt auch klar ist, weil die ihre Ex-Schwiegertochter eben als sehr, sehr toxisch empfinden und dann eher möchten, dass die Kinder von ihnen geprägt werden.
Das ist ja auch immer schön, vielleicht für die Kinder, gerade in so einer schwierigen Trennung, wenn man dann halt neben den Eltern noch Großeltern hat, ne, die irgendwie da sind, die auch in der Nähe wohnen, wo man halt auch nochmal andere Bezugspersonen hat. So.
Ja, Melissa findet das richtig scheiße. die schreibt Caleb mehrfach oder fordert ihn mehrfach auf, dass die Kinder gefälligst nur zu ihm kommen sollen, wenn er auch wirklich da ist und Zeit hat. Also, dass die von den Großeltern betreut werden, das möchte sie überhaupt nicht. Aber sie kann natürlich nichts machen, weil die beiden, wie gesagt, geteiltes Sorgerecht haben. Also geht sie jetzt dazu über, mehrfach Anzeige zu erstatten gegen Bridget und sagt, dass die Kinder geschlagen hat und scheiße behandelt. Kann das aber auch nicht aufrechterhalten. Also die Polizei macht dann so eine Befragung, wo dann halt mit geschultem Personal auch die Kinder eben befragt werden. Und da fällt super schnell auf, dass Melissa die Kinder manipuliert und eben zur Falschaussage animiert und dass die Kinder quasi lügen, um der Mutter zu gefallen.
Boah, so. Schrecklich, ne? Stell dir mal vor, du wächst mit so einer Mutter auf. Also weil das ist ja dann nur nicht punktuell nur das, was wir jetzt wissen, oder vor allem du, was halt im Grunde aktenkundig ist, höchstwahrscheinlich. Ich weiß ja leider noch nicht, was jetzt das dicke Ende sein wird bei dem Fall, aber das wird ja dann in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch sein für diese sechs Kinder, dass sie merken, weiß nicht, die Mutter eckt bei den Nachbarn vielleicht an, bei Freunden, in der Schule, ne, macht da immer einen Riesenfass auf oder kommt da dann vielleicht auch direkt mit Anzeigen oder so, ne. Also das ist ja, man ist ja super gestresst als Kind dann und man weiß aber trotzdem, dass man halt nur diese Mutter hat und wenn die halt vornehmlich bei ihr wohnen, sind die halt mega abhängig davon, der Mutter erstmal zu gefallen und da irgendeinen Weg zu finden, da damit umzugehen und sich, also im Grunde zu überleben, so, ne?
Ja, und die werden auch von der Mutter selbst so eine emotionale Instabilität auch erleben, ne? Also so eine Mutter, die an einem Tag vielleicht total warm ist und zugewandt und am anderen Tag dann wieder total desinteressiert, ne? Also dieses Auf und Ab und dieses Hin und Her und diese emotionale Instabilität, die bezieht sich ja dann in der Regel nicht nur auf den Partner oder auf Partnerschaftliches, sondern eben auch auf die Kinder. Ne?
Und klar, dass sie dann auch die Kinder von den Großeltern isolieren will, wenn sie das auch schon bei Caleb versucht hat. So, ne? Also damit es halt kein Korrektiv gibt. Ne? Caleb muss sie halt jetzt in Kauf nehmen, sag ich mal, ne, wegen des Sorgerechtes. Aber ja, ist so ein bisschen so eine Struktur drin zu sehen, finde ich. So ein Muster.
Polizei und Jugendamt schießen jetzt vor ihren Bug sozusagen und verwarnen sie und klären sie darüber auf, dass sie bei weitergeführter Manipulation ihr Sorgerecht verlieren wird und das
Geil.
endgültig komplett auf Caleb übergeht. Also die haben das durchschaut. Ne? Man hat ja auch oft das Gefühl, dass das oder kennt das auch anekdotisch, dass Jugendämter vielleicht immer so ein bisschen eher auf der Mutterseite
Ja.
stehen oder tendenziell eher. Ne? Aber in dem Fall scheint es einfach so gar nicht gewesen zu sein.
Ja, ich finde auch, also alles, was du erzählt hast, klingt so als, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber klingt, als wären die Behörden zumindest relativ on fire, sage ich mal, ne? Also würden sie sich da halt nicht einlullen lassen und würden da halt auch das immer ernst nehmen und prüfen, aber halt auch anscheinend zu einem, ich sage jetzt erstmal neutral gesehen, guten Ergebnissen kommen, so, ne?
Das scheint mir auch so. Also auf jeden Fall wurden da Sachen wirklich offensichtlich sehr gewissenhaft
Ja.
geprüft. Ne? Caleb ist jetzt da sicherlich auch kein Mensch ohne Schuld. Wie gesagt, er hat ja auch durch seinen Alkoholmissbrauch zwischendurch wahrscheinlich auch einiges schleifen lassen, aber hatte halt dann immerhin den Vorteil, dieses stabile Umfeld zu haben. Ne?
Ja.
Ja, dieses Damoklesschwert, das seit diesem Unfall über ihm schwebt, das trifft ihn jetzt dann im März 2009. Da muss er eine 18-monatige Haftstrafe wegen dieses tödlichen Autounfalls antreten,
Boah.
obwohl er damals noch wegen auf Kaution rausgekommen ist.
So lange danach, also 4 Jahre nach dem Unfall, kommt dann das Urteil. Scheiße.
Ja, und das ist für Melissa jetzt der absolute Horror, denn das Sorgerecht von Caleb geht für diese 18 Monate an dessen Eltern, also an die
Cool.
verhassten
Ja.
Großeltern. Und das ist natürlich für sie absolut scheiße.
Interessant. Wusste ich auch, also habe ich auch noch nie gehört, so einen Fall, aber gut. Sehr spannend.
Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt. Ich weiß auch nicht, ob das hier so gehandhabt werden würde. Das ist vielleicht mal eine Frage an die Leute aus der Zuhörerschaft, die da irgendwie Einblick und Ahnung von haben. Würde das oder ist das in Deutschland denkbar? Ist das gängige Praxis? Ich habe da, wie gesagt, keine Ahnung von. Am 16. April 2009 kommt Bridget von einer Schulsitzung, also der Schulvorstand trifft sich und berät so über verschiedene Neuerungen an der Schule. Und sie kommt so gegen 9 Uhr, 21 Uhr nach Hause. Es war ein langer Tag. Und ihr fällt auf, dass das Haus so in völliger Dunkelheit vor ihr liegt. Das ist ungewöhnlich. Sie weiß, dass Caleb ja im Gefängnis ist. Also der kann jetzt nicht zu Hause sein, aber Bill ist eigentlich zu Hause und hat jetzt nichts geplant. Sie betritt das Haus, hört nur so leise den Fernseher im Hintergrund dudeln. Aber sonst ist totale Stille. Sie ruft nach Bill, sie schaltet Lichter an, es gibt kein Feedback. Sie durchsucht so verschiedene Räume im Haus, findet ihn aber nirgendwo. Und während sie so überlegt, wo er hingegangen sein könnte, ob er vielleicht doch nochmal das Haus verlassen haben könnte, da fällt ihr auf, dass das Gäste-WC, das ist so im Erdgeschoss, musst du dir vorstellen, du kommst quasi rein, hast so einen kleinen Flur, hast dann direkt eine Treppe, die nach oben geht. Linke Hand geht's ins Wohnzimmer und rechte Hand geht's in so einen kleinen Zwischenflur in die Küche und da ist in diesem Zwischenflur ist das Gäste-WC. Und ihr fällt auf, dass das Gäste-WC abgeschlossen ist und sie klopft dann da an die Tür und denkt, dass Bill vielleicht da ist, fragt sich aber auch, warum er da sein sollte, warum das abgeschlossen ist. Sie bekommt wieder keine Antwort und sie knackt dieses Schloss mit ihrer Haarnadel.
Krass, okay.
Ja, sie scheint offensichtlich Skills zu haben.
Was man als Lehrerin halt so kann.
Was man als Lehrerin so kann, ja. Und vor dem Waschbecken zusammengesunken, so zusammengekauert, findet sie dann ihren Ehemann
Nein.
liegend und sie ruft halt den Notarzt, merkt dann da schon, dass sie keinen Herzschlag und keine Atmung findet und
Oh.
ja, der Sanitäter, der kommt, kann dann auch nur den Tod von Bill feststellen. Der ist 64, eigentlich topfit, zwar zumindest nichts bekannt, aber ja, ist halt da verstorben auf jeden Fall. Die Sanitäter stellen so leichte Abschürfungen an seinem Nacken fest und gehen davon aus, dass die von seiner Halskette stammen. Der hat so eine Halskette getragen, dass er da irgendwo hängen geblieben ist.
Oder gewürgt wurde, ist das ausgeschlossen? Oder weiß man das dann noch nicht als Sanitäter wahrscheinlich nicht?
Das weiß man doch nicht, ne. Bridget spricht jetzt auch mit der Polizei und sie betont, dass das halt einfach super ungewöhnlich war, dass die Lichter aus waren. Sie fragt sich, warum ihr Mann auf das Gäste-WC hätte gehen sollen. Das war wirklich nur für Gäste. Und warum er sich hätte einschließen sollen, wenn er alleine gewesen ist.
Ja.
Also es ist alles sehr,
Und
sehr
war der Schlüssel
seltsam.
im Gäste-WC?
Genau, ja. Und sie vermutet, dass da irgendwie ein
Ja.
Verbrechen stattgefunden hat, dass da irgendwas passiert ist.
Dass er sich dahin gerettet hat, so, ne? Und dann noch irgendwie auf den letzten Metern dann abschließen konnte und dann aber leider verstorben ist.
Irgendwas, ja. Also das ist auf jeden Fall kann sie nicht an einen natürlichen Tod glauben, zumal er, wie gesagt, halt auch einfach topfit war. Ne? Also das waren auch wirklich Menschen, die, also gerade Männer haben ja oft so ein Problem damit, regelmäßig zum Arzt zu gehen, zu irgendwelchen Vorsorgegeschichten. Aber er war wohl so gestrickt, dass er das sehr, sehr ernst genommen hat und ja, immer topfit alles durchlaufen hat und ja, es keine, wie auch immer, geartete, bösartig lauernde Erkrankung gab oder so.
Ach Mensch, der arme Bill.
Die Polizisten gehen von einem natürlichen Tod aus, die haben das schon viel zu oft gesehen und auch, dass die Partner sich das nicht vorstellen können, ist für die halt auch irgendwie Routine, ne? Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein gewisser Abstumpfungsprozess, du erlebst das ja,
ja
super häufig. Also ich weiß nicht, wie oft die an irgendwelche Tatorte gerufen werden, Quatsch, Tatorte, also wo Menschen verstorben sind und das Tote in Augenschein nehmen. Also ich kann mich erinnern, als ich meine Mutter gefunden habe und dann die Polizei kam zur Begutachtung, die waren so total abgeklärt, also die wussten genau, was die machen, die waren aber gleichzeitig so total empathisch nett. Ne? Also es war so eine ganz crazy Situation, weil ich ja in diesem Realisierungsprozess war und die haben mich total gut abgeholt, aber zeitgleich halt auch so wirklich so Informationen abgegriffen. Ne? Also ihren Job gemacht, aber sehr, sehr behutsam. Und ich denke, dass das hier auch so gewesen ist, dass die da vielleicht gedacht haben, okay, wir lassen der Dame mal die soll sich Luft machen, aber wir glauben eher, dass es ein natürlicher Unfall
ist. Ja,
natürliches.
Aber war dann, also da war dann, ich weiß nicht, ob das in Kanada dann auch so ist, dass es tatsächlich ein Arzt auch dabei sein muss oder die Leiche begutachten muss oder ob das dann nur sozusagen von den Notfallsanitätern gemacht wird. Aber
vor Ort reicht das offensichtlich in dem Fall, dass die Sanitäter das machen. Genau, aber es wird eine Autopsie angeordnet.
Immerhin.
Allerdings wird die aufgrund der Tatsache, dass man von einem natürlichen Tod ausgeht, nicht sonderlich gründlich durchgeführt. Das ist eher so eine oberflächliche Leichenschau. Mhm. Da stellen sie dann fest, dass es eben keine Erkrankungen des Herzbereichs, der Herzmuskulatur oder sonstiges gab. Also Herzinfarkt ist auszuschließen, irgendein plötzlicher Herztod ist auszuschließen. Sie bemerken auch diese Abschürfungen im Nacken. Sie bemerken aber auch eine Prellung an der Brust und ein gebrochenes Brustbein und führen das jetzt aber darauf zurück, dass er vielleicht in diesem Bad irgendeine Art von Anfall hatte und dann beim Sturz vielleicht aufs Waschbecken oder auf den Unterschrank sich das Brustbein gebrochen hat und dann da einfach liegen geblieben ist. Also die offizielle Lesart der Autopsie ist jetzt vielleicht Herzrhythmusstörungen, Sturz, Brustbein gebrochen, dann daran gestorben, obwohl es keinen Hinweis auf irgendeine Herzerkrankung gibt, ist das jetzt so deren Go-To-Theorie, Herzrhythmusstörung. Interessanterweise steht im Autopsiebericht aber auch, dass man nicht mit Sicherheit sagen kann, dass es so war. Also da steht quasi drin, wahrscheinlich Herzrhythmusstörung mit Sturz und dann Herztod, kann aber auch anders gewesen sein.
Ja,
also
man kann dann wahrscheinlich nur ein paar Sachen ausschließen und dann irgendwas Gängiges, sag ich mal, mutmaßen, aber nicht wirklich was feststellen, ne?
Ja, also es ist so sehr, sehr unbefriedigend.
Voll unbefriedigend. Die arme Bridget. Das war bestimmt schrecklich für sie.
Ja, findet auch Bridget super unbefriedigend. Und noch etwas anderes passiert jetzt kurioserweise, denn Melissa, Christopher und die 6 Kinder verschwinden auf einmal komplett von der Bildfläche. Sind
alle 6, also auch die Enkel sozusagen.
Oh, alle 6, ja. Sind wochenlang nicht erreichbar und verstoßen damit natürlich hardcore gegen die bestehende Sorgerechtsregelung. Und die Polizei kann die dann nach Wochen, die werden dann zur Fahndung ausgeschrieben, kann die dann wirklich Wochen später ganz am anderen Ende von Kanada irgendwo in Nova Scotia aufgreifen. Und die erzählen dann einfach, wir sind einfach durchs Land gereist, wir müssen ja nicht Bescheid sagen, wenn wir verreisen. Und jetzt wird denen halt energisch erklärt, dass sie genau das doch eben hätten tun müssen.
Ich sag mal so, wenn man nicht weiß, dass man sich scheiden lassen muss, um neu heiraten zu dürfen, kann ich das fast schon glauben, dass man dann auch denkt und darf einfach 6 Wochen lang verschwinden, wenn die andere Part, wenn es jetzt die Großeltern sind, geteiltes Sorgerecht haben und halt auch das Recht haben, 2 Tage die Woche die Kinder zu haben. Ne? Das ist natürlich total dämlich, die Entschuldigung, aber ja.
Ja, man kann sich nicht vorstellen, dass jemand sowas wirklich denkt, aber okay. Melissa bekommt daraufhin eine Anzeige wegen Kindesentführung, also auch schon harte Geschütze werden da jetzt ausgefahren. Caleb kann Anfang 2010 das Gefängnis etwas früher verlassen, der hat sich gut benommen, der hat eine gute Sozialprognose, der hat seine Fehler eingesehen, Therapiemöglichkeiten im Gefängnis auch wahrgenommen.
Die arme Bridget, ne? Dein Mann stirbt, dein Sohn ist in Haft und die Enkelkinder verschwinden mit der Scheißmutter, ne? Entschuldigung. Oh Mann.
Aber es wendet sich jetzt zum Guten. Also Caleb kommt, wie gesagt, verfrüht raus und unter der Auflage, dass er bei seiner Mutter Bridget wohnen bleibt, also stabiles Umfeld, bekommt er das alleinige Sorgerecht eben
Wow,
aufgrund dieser
cool.
Kindesentführung durch Melissa. Ja, also es ist jetzt auf jeden Fall eine gute Sache. So. Die will die Kinder weiterhin eigentlich erstmal vorenthalten, aber bekommt dann von den Behörden quasi gesagt, okay, Caleb hat jetzt das alleinige Sorgerecht, so, du hast jetzt nichts mehr zu melden, die Kinder werden ihm übergeben. Er will aber jetzt so langsam Frieden einkehren lassen und räumt ihr jetzt seinerseits ein freiwilliges Besuchsrecht ein. Also er sagt jetzt zu ihr, pass auf, schwamm drüber über alles, was war, du kannst die Kinder auf jeden Fall zweimal die Woche sehen und an den Wochenenden und du kannst die halt auch außerhalb dieses Rhythmus sehen, wenn du die sehen
Oh Mann,
möchtest,
ey.
aber kündige das halt vorher
Caleb
an,
ist echt
ja.
ein guter, aber auch vielleicht ein bisschen zu gut für die Melissa. Naja, das
Ja,
ehrt ihn
der
auf
wollte
jeden
halt einfach
Fall.
offensichtlich diesen Streit einfach, der wollte diesen Streit begraben und dem war halt auch klar, dass, ja, was heißt, ich wollte jetzt dieses Klischee bringen von wegen, dass Kinder besser mit Vater und Mutter fahren. Ich glaube, in so einem Fall ist das tatsächlich nicht so. Also ich
Ja.
glaube,
Ja, aber klar, die Kinder sind natürlich die Mutter gewöhnt, auch wenn die möglicherweise zeitweise ein bisschen Psycho ist, ne? Also ist es auf jeden Fall ein netter Zug an ihm, finde ich, da noch
ja.
mehr Raum der Mutter zu geben, weil die Kinder ja auch vornehmlich bei ihr erstmal aufgewachsen sind, so, ne?
Ja, Bridget versteht die Freundlichkeit ihres Sohnes gar nicht, denn die hat so einen richtigen Groll auf Melissa und Christopher. Die ist nämlich davon überzeugt, dass die beiden was mit Bills Tod zu tun haben, weil die das dieses am nächsten Tag mit den Kindern abhauen so als Flucht empfindet. Und die kann es nicht greifen. Die hat einfach so ein schlechtes Gefühl. Die kann das nicht in Worte fassen, aber die ist sich sicher, irgendwie haben die was mit dem Tod zu tun.
Aber was hätte sie für eine Motivation gehabt? Also außer wenn Melissa Bill und Bridget hätte umbringen wollen, sodass dann nur sie das Sorgerecht gehabt hätte, ne? Während der Caleb im Knast
Ja,
ist, aber na, okay.
das ist für sie, wie gesagt, einfach nur so eine diffuse Ahnung, ne? Also ich weiß nicht, was sie da unterstellt, aber sie veröffentlicht so einen Blog im Internet und da schreibt sie am 19. April 2010 quasi, dass sie schreibt so zwischen den Zeilen, dass sie der Meinung ist, dass da was nicht stimmt.
Okay.
2 Tage später, 21. April 2010, kommt Calebs 8-jähriger Sohn nach Hause. Der betritt das Haus, Caleb ist auf der Arbeit, also der weiß, mein Vater ist nicht da, da wird jetzt nur die Oma sein. Der betritt quasi dieses Treppenhaus und findet am Fuße der Treppe seine tote Oma
Nein.
liegen. Also Bridget liegt quasi so am Fuße der Treppe, als ob sie die Treppe runtergestürzt wäre. Ja, der Junge gerät in absolute Panik, rennt zu den
Schrecklich,
Nachbarn,
der
alarmiert den
Arme.
Rettungswagen und auch da kann wieder nur der Tod festgestellt werden. Bridget ist, ja, da ist nichts mehr zu machen.
Ach Mensch, das arme Kind, ey. Das hat aber auch schon einiges erlebt.
Muss für so einen 8-Jährigen super traumatisch sein, ne? Also das würde ich mir auch gar nicht vorstellen. Ja, Treppensturz ohne Fremdeinwirkungen ist so die Lesart, vermutet auch Caleb. Bridgets Familie beharrt aber auf einer Autopsie, weil die ja wissen, dass Bridget Melissa und Christopher verdächtigt hat, was mit Bills Tod zu
Ja.
tun gehabt zu haben. Und die wissen, dass Bridget mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hielt und die wollen auf jeden Fall eine Aufklärung haben.
Voll gut. Solche Verwandten sind immer wertvoll, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil das nämlich jetzt sonst so ein Ding gewesen wäre, was wirklich als Unfall durchgegangen wäre, ungesehen. Aber so wird jetzt die Leiche tatsächlich untersucht. Und man findet Schnittverletzungen, man findet Blutergüsse, Würgemale am Hals und auch
Boah.
diese petechialen Einblutungen in
Ja,
den Augen. Also
diese
diese,
Bitterchen. Und das
genau.
ist aber einfach den Notfallsanitätern anscheinend entgangen. Also alleine so Würgemale, ich bin jetzt keine Medizinerin, aber das ist ja immer so das, was man so am meisten
Die
hört, ne?
sollten auffällig sein,
Oh
ja.
Mann.
Ja, die sollten auffällig sein. Die stellen aber auch diverse Knochenbrüche fest. Also die Theorie, dass es einen Treppensturz gab, die ist noch im Raum, aber es scheint darauf hinzudeuten, dass da noch mehr war, denn wie gesagt, diese petechialen Einblutungen, die kommen jetzt nicht vom Treppe runterfallen, ne? Im abschließenden Autopsiebericht steht, dass eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie entweder durch den Treppensturz oder durch Erwürgen gestorben ist. Also auch ein Fall. Da fragt man sich auch, wer hat diese Autopsie durchgeführt? Donald Duck. Also ich meine, es muss ja
Vielleicht der
irgendwie
Österreicher.
feststellbar
Ja, ich
sein.
habe seinen Namen vergessen. Dieser,
Dr.
ja,
Rabel,
dieser
ja.
Unsägliche. Ja, okay.
Ja, auf jeden Fall passiert zumindest eine Sache, Die Todesursache wird als unbestimmt eingestuft. Also es kann sein, dass Fremdverschulden vorliegt. Und dadurch wird jetzt auch der Tod von Bill als möglich fremdverschuldet
Abgefahren,
eingestuft.
immerhin. Aber also finde ich eigentlich, also das ist natürlich in der Sache gut, aber wenn jemand, also wenn die These ist, eine ältere Dame stürzt die Treppe runter, verstirbt leider. Und dann entdeckt man Würgemale und diese Petechien, diese Einblutung, dass ne, sozusagen Sauerstoffmangel oder was auch immer vorherrschte, dass man erstickt wurde möglicherweise. Und dann sozusagen lapidar zu sagen, ja, wissen wir jetzt, also kann man jetzt nicht genau sagen, woran sie gestorben ist. Das mag ja sein, aber es ist auf jeden Fall anscheinend ein Gewaltverbrechen vorausgegangen, so.
Ja, und ich denke mir auch, da kann ja nicht so viel Deckungsgleichheit sein. Also du kannst mir doch nicht sagen, dass das in einem Bericht steht, ja, entweder Treppensturz oder Erwürgen. Also es kann
Ja.
ja, also weiß ich nicht, das klingt für mich wie, ja, weiß ich nicht, ist überfahren oder erschossen worden. Weißt du
Ja.
so, also das muss doch feststellbar sein, ne? Naja, wie auch immer, die Familie weiß natürlich von den Verdächtigungen Melissa und Christopher gegenüber. Und so werden die von der Polizei überprüft, die haben aber Alibis. Melissa hat als Tagesmutter gearbeitet und hat so diverse
Boah,
Pflegekinder. Das ist
Fabian, ey, ruiniere mich nicht. Boah.
aber auch so interessant bei Leuten mit genau dieser Problematik, dass da die eigenen Kinder nie reichen, dass die immer noch 95 Pflegekinder haben
Boah.
oder so
Ja.
tagesmuttermäßig abgehen, ne? Und Christopher hat Besorgungen gemacht und dann im Garten gearbeitet. Und das kann aufgrund von Überwachungskameras in diesen Shops nachvollzogen werden, dass der wirklich Besorgungen gemacht hat. Und dann, ja, die Gartenarbeit, das ist jetzt quasi Aussage von Melissa, da wird jetzt einfach erstmal geglaubt. Melissa versucht, das jetzt auf Caleb zu schieben. Die sagt, ja, Caleb hatte noch immer ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter. Die hat ihn immer viel stärker gefordert und wollte immer viel mehr Leistung von ihm sehen, als er bringen konnte. Wenn einer die Mutter getötet hat, dann Caleb selber. Also was ja auch so mega dirty
Ja,
ist
voll.
irgendwie.
Und man weiß aber auf jeden Fall, dass sie es nicht, also zeitlich nicht gewesen sein kann. Weil jetzt mal.
Ja, sie kann es auf gar keinen Fall gewesen sein, weil sie, wie gesagt, durch ihren Job als Tagesmutter so eingebunden war.
Aber sie könnte auch, ich weiß ja nicht, wie viele Kinder sie hatte, so, aber also ich sag mal so, wenn man will, ne, dann schließt man die Kinder in einem Zimmer ein und dann fährt man kurz zur Schwiegermutter und bringt sie um, ne? Also ich will nur sagen, nur weil da jetzt die Kinder waren, ich weiß ja nicht, in was für einem Alter die waren, wenn die noch nicht reden konnten zum Beispiel, hätte sie, wenn sie richtig betrieben ist, auf jeden Fall auch die Möglichkeit gehabt, würde ich mal jetzt annehmen, ne? Weil der Teufel ist ein
Ja,
Eichhörnchen,
aber
ne? Also dann haben die Mittagsschlaf
das
gemacht
scheint
und
die
dann ist sie
Polizei
losgefahren,
auszuschließen.
so, ne? Weiß nicht, also gut.
Das scheint die Polizei
Okay.
auszuschließen. Also das scheint keine Rolle zu spielen. Caleb wird befragt aufgrund von Melissas Anschuldigungen, aber der hat definitiv gearbeitet. Also der hat auf jeden Fall auch ein Alibi. Das wird also nicht weiter verfolgt. Am 23. August 2013, also du siehst, das Ganze zieht sich so über Jahre, diese ganze Geschichte. Da hat Caleb einen Tag mit Melissa und Christopher zusammen verbracht, der Kinder zuliebe. Die gemeinsamen Kinder, also seine mit Melissas, die haben ein Baseballspiel gehabt und er hat das dann mit denen zusammen gesehen und kommt jetzt nach diesem Baseballspiel nach Hause. Und die Kinder sind außer Haus, die fahren mit zu Melissa und Christopher, die verbringen den Abend da. Caleb hat sturmfreie Bude und sitzt jetzt in diesem Haus, das nach dem Tod seiner Eltern jetzt quasi ihm alleine gehört und das er jetzt jahrelang alleine bewohnt mit seinen Kindern. Und er trägt sich so mehr oder weniger seit Monaten auch schon mit dem Gedanken, das zu verkaufen, weil er sich so
Ja,
leer und alleine darin fühlt.
ich bin.
Auf der anderen Seite ist es halt sein Kindheitsheim,
Ja.
ne? So, er hat auch schon wieder eine neue Freundin, mit der es super läuft und mit der textet er an diesem Abend. So, einfach nur so üblicher Smalltalk, wie der Tag war. Am nächsten Tag muss er auf die Arbeit. Er will noch irgendwie ein, zwei Bier trinken, vielleicht ein bisschen Fernsehen, vielleicht ein bisschen zocken, früh ins Bett gehen. Er hält sie so auf dem Laufenden, wie der Tag war und was er noch so tun wird. Am nächsten Morgen betritt die Reinigungskraft von Caleb das Haus. Also der hat so eine Putzkraft, die hat einen eigenen Schlüssel, die ist immer autonom, wenn er
Boah,
arbeitet.
Fabian, ey.
Und die fängt an so,
Ja.
und die fängt an so, die fängt an so, das Erdgeschoss zu putzen. Und sie denkt sich halt nichts dabei, dass niemand da ist, weil sie weiß, die Kinder sind in der Schule, Caleb arbeitet. Das ist immer so, wenn sie arbeitet. Und auf einmal klingelt's an der Tür und sie ist verwundert. Sie macht die Tür auf und da steht ein Freund und Arbeitskollege von Caleb und sagt: Entschuldigung, Caleb ist nicht auf die Arbeit gekommen. Der
Nein,
ist eigentlich
auch
super,
nö, nicht der Caleb.
der ist super zuverlässig. wenn der krank ist, meldet er sich ab, darf ich mal reinkommen und gucken. Und sie hat ihn, wie gesagt, sie sagt, er ist nicht hier, sie hat ihn nicht gesehen, denn sie war bisher nur im Erdgeschoss und die beiden betreten jetzt das Schlafzimmer. Und auch da ist dann sofort klar, da ist nichts mehr zu machen.
Oh,
Caleb liegt
nee,
tot in seinem
auch
Bett.
Mensch. Scheiße. Ich hätte gehofft, dass
da
wir
ist jetzt
darum
auch direkt,
herumkommen in dem Fall. Oh, die armen Kinder.
Ja, leider nicht. Also in diesem Haus findet tatsächlich eigentlich die gesamte Familie den Tod. Also außer jetzt natürlich die Kinder. Die Polizei wird erneut gerufen. Notarzt wird erneut gerufen. Diesmal ist die Todesursache eindeutig. Da gibt es kein Hin und Her mit Herzinfarkt oder Treppensturz. Er ist auf jeden Fall erwürgt worden. Das kann man direkt sehen. Und auch stumpfe Gewalteinwirkung gegen ihn ist relativ schnell feststellbar. Also das ist auf jeden Fall mit Fremdverschulden einhergehend. Die Polizei hat jetzt auch relativ schnell irgendwie Melissa und Christopher in Verdacht. Die wissen ja noch, was so alles passiert ist. Die haben diesen ganzen Rosenkrieg, die haben diese ganzen Sorgerechtsstreitigkeiten, alles, was vorher passiert ist, so auf dem Schirm. Kam aber nichts Handfestes, also sie können nichts greifen erstmal. Melissa bekommt jetzt das alleinige Sorgerecht zugesprochen, weil ja alle anderen tot sind auf der anderen Seite und will jetzt offiziell mit Christopher nach Nova Scotia, also weit, weit weg ziehen, Ostküste und weit weg vom Ort des Geschehens. Die Polizei überwacht die beiden aber. Also die haben keinen Anhaltspunkt, aber die sind sich sicher, wenn irgendwer was damit zu tun hat, dann die.
Da sieht man mal, wie gut das ist, wenn die Polizei dann auch so Gelder für sowas zur Verfügung hat, ne? Weil man könnte ja sagen, nee, ist nicht mit Überwachung, ihr habt ja keine Indizien oder so, ne? Aber das ist auch, ist ja immerhin anscheinend da kanadisch gut geregelt.
Ja, man hat jetzt unter Calebs Fingernägeln auch Hautschuppen gefunden. Die konnten aber erst nicht ausgewertet werden. Der technische Fortschritt geht jetzt rapide voran und so kann man schon relativ kurz danach im Januar 2014 diese Hautschuppen jetzt auswerten. Also das war vorher nicht möglich, aber wie gesagt, durch starke technische Verbesserungen jetzt dann doch. Diese Partikel unter den Fingernägeln kann man tatsächlich auf Christopher zurückführen.
Oh, okay.
Sodass die beiden dann auch im Januar 2014, also sowohl Melissa als auch Christopher, beide festgenommen werden an ihrem neuen Wohnort in Nova Scotia und werden dann auch direkt von der Polizei befragt. Die ganze Nacht über Christopher räumt nach 13 Stunden Verhör ein, dass er die Morde begangen hat, dass er da quasi alle getötet hat, weil die Kinder so grausam behandelt haben, weil die Kinder drangsaliert und gequält haben und missbraucht haben. Es stellt sich später raus, dass der war zwar jahrelang, kannte der Caleb und seine Familie, aber der war nie so nah an denen dran, ne? So, das waren immer nur der Ex-Partner meiner Freundin und halt dessen Eltern. Und Melissa hat ihn wirklich auch gezielt mit so Geschichten gefüttert. So, die Kinder haben mir anvertraut, das so und so. Und er hat das nie bewusst mitbekommen, aber er hat es über sie halt über Jahre immer wieder gehört, wie böse und wie manipulativ die sind, ne?
Und dann bringt man die halt mal um.
Ja.
Also, ich meine, das ist ja schlimm genug, dann soll er halt zur Polizei gehen und denen das sagen oder so. Meinetwegen, keine Ahnung, die heimlich überwachen oder den Kindern Wanzen mitgeben in den Rucksack, also was auch immer. Aber dann 3 Morde zu begehen, also es passt auf keine Kuhhaut so, ne? Aber klar, also das, und glaubst du das? Also ist das sozusagen erwiesen, dass das jetzt keine Schutzbehauptung ist von ihm? So?
Ja, das weiß ich nicht so ganz. Also ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch so ein bisschen seine Ruhe in Anführungsstrichen haben wollte, weil ihn das gestört hat, dass der Ex da immer noch so im Bild ist, ne? Also einfach gestrickte Menschen sind ja dann auch häufig so, dass die sich denken, ich will mein Weib für mich alleine haben, so nach dem Motto, ne? So, keine Ahnung. Und er scheint auch ein eher simpler Typ gewesen zu sein. Er sagt jedenfalls aus, dass er eigentlich Caleb gar nicht umbringen wollte. Den wollte er nur ordentlich vermöbeln, dass er das Sorgerecht an Melissa überträgt und ist dann eingebrochen mit einem Baseballschläger, hat ihn quasi bearbeitet. Und wer hätte es gedacht, Caleb hat sich halt gewehrt und dann musste er halt erwürgt werden. So.
Aber das ist halt auch eigentlich Quatsch, ne? Also, ich meine, wenn man ein...
Ja, das ist totaler Quatsch.
Naja. Oh Mann.
Und er erzählt auch, dass er geklingelt hat bei Bridget, als er wusste, dass sie allein zu Hause ist, und hat so den Vorwand gebracht, dass er einen Brief vom Jugendamt überbringen will, und hat sie dann quasi da gewürgt und die Treppe runtergeschmissen, um es wie ein Unfall aussehen zu lassen.
Aber krass, dass er eigentlich mit den ersten beiden Morden weggekommen wäre, ne? Also mit so einer stümperhaften Herangehensweise eigentlich, ne?
Genau, dass das so total dumme,
Ja.
primitive, plumpe Menschen fast perfekte Morde begehen, ne? Das Ding ist, er nimmt jetzt diese Morde komplett auf sich. Er sagt, Melissa wusste von nichts und also sie soll mit den Kindern, auch mit seinen gemeinsamen Kindern, soll sie in Freiheit sein. Er will ins Gefängnis gehen, er will das auf sich nehmen. Und die werden jetzt zurücküberstellt in ihre Heimatregion von der Polizei und diese Überstellung wird halt abgehört. Und dabei stellt sich halt raus, dass sie sehr wohl natürlich was davon wusste und dass sie ihn natürlich angeheizt hat, diese Morde zu begehen. Und es stellt sich auch raus, dass es wahrscheinlich so war, dass sie Bill ermordet hat. Also
Boah.
dass das auf ihre Kappe geht. Aber das kann man nie so hundertprozentig klären. Also Fakt ist, Christopher hat Bridget und Caleb getötet und wahrscheinlich Melissa Bill. Aber Bill ist auf jeden Fall auch an Fremdverschulden
Ach Mensch,
gestorben.
der arme Bill. Also alle sind, also es ist wirklich grauenhaft. Eine schreckliche Familiengeschichte. Und vor allem ist es halt super
Ja.
bitter, weil wir haben ja eben darüber gesprochen, bei der Alibi-Überprüfung, als Bridget gestorben war, hast du ja gesagt, dass Chris Besorgung gemacht hat, da mit der Kamera aufgenommen wurde und danach halt Gartenarbeiten gemacht hat. Und dann hast du in so einem Nebensatz gesagt, dass Melissa das halt bezeugt hat. Und also alleine das ist eigentlich, kannst du ja eigentlich knicken als Alibi, ne? Also, oh,
Ja,
wie
also
ärgerlich.
Aussagen von
Ja,
Partnern sind immer
ganz genau.
sehr, sehr wackelig,
Ja.
ne? Ja, letzten Endes verraten dann auch die Suchverläufe bei Google auf dem Computer der beiden einiges. Also weil die dann immer noch versuchen, das so ein bisschen als Unfall hinzustellen, den Tod von Bill und Bridget. Aber da gibt es dann Suchanfragen wie lange dauert es zu ersticken?
Mann, ey.
Was ist, wenn Großeltern das Sorgerecht haben und dann sterben? Wie lange dauert es, bis bewusstlose Personen sterben und so weiter? Wie kann man töten, ohne damit, um damit, nee, Quatsch. Wie kann man töten und damit davonkommen? Das ist meine Lieblingssuchanfrage.
Mann, ey, das tut so richtig weh, ne? Boah.
Und da ist dann klar, dass das eben keine Affekttaten oder Unfälle waren, sondern dass halt
Ja,
das alles
ja.
geplante Morde waren. Ja. 2017, 27. September 2017 beginnt dann der Gerichtsprozess, also es hat sich dann auch noch einige Zeit gezogen und beide sitzen dann da vor Gericht, also dass Christopher das auf sich nimmt, das hat nicht funktioniert, denn wie gesagt, man hat ihre Urheberschaft und
Ja.
ihre, ja zumindest auch Motivation ihm gegenüber
Ja,
durchaus zur Kenntnis
Anstiftung zum
genommen.
Mord wahrscheinlich, ne? Dreifach.
Ja.
Und die Kinder, die waren dann wahrscheinlich vom Jugendamt irgendwie in Pflegefamilien gesteckt oder so. Weißt du, was mit denen passiert ist in der Zeit?
Die sind dann an Verwandtschaft von, also ich weiß nur, die Kinder mit Caleb, die sind dann an Verwandtschaft des weiteren, also weiteres
Okay.
Verwandtschaftsumfeld von Caleb gekommen. Was aus ihren Kindern mit Christopher geworden ist, weiß ich nicht. Also Christopher streitet halt ab, dass er was mit dem Tod von Bill zu tun hat, den mochte er ja angeblich sehr. Und wie gesagt, da gibt es aber Spuren, die darauf hindeuten, dass es dann eher Melissa war. Das ist jetzt so eine Sache, so ein Fragezeichen. Also es kann sein, dass der wirklich irgendwie durch irgendeinen Freak-Unfall gestorben ist, aber wahrscheinlich hat sie da ihre Finger mit im Spiel. Die Kinder leben dann letzten Endes bei einem Cousin von Caleb, der übernimmt die dann quasi, nimmt das sich derer an. Ja.
Oh Mann, die armen Kinder. Furchtbar. Was für eine absolut grauenerregende Familiengeschichte.
Ja, und auch so bizarr, ne, dass die da alle in diesem Haus gestorben sind,
Ja.
was für die immer so der Mittelpunkt, des familiären Lebens war,
Ja,
ne?
stimmt. Das Architektenhaus, von dem du so erzählt hast am Anfang. Gruselig. Also in so ein Haus will man ja auch nicht einziehen, ne? Als nächster Mieter oder Käufer.
Also ich sag dir ganz ehrlich, da hab ich ja ein Gemüt wie ein Fleischerhund, wenn so ein Haus dann günstig zu haben wäre, würde ich es kaufen. Das ist mir so
Machst
bums,
einmal
ob
die
da irgendwer
Fenster
ermordet
auf und
worden ist
dann ist
oder
gut.
ja, einmal Räucherstäbchen in die Bude und dann ist gut.
Ja.
Das ist mir wirklich vollkommen Latte, ne? Also ich habe mir mal irgendwie eine Wohnung angeguckt und da hat mir dann der, die war auch schon lange unvermietet und da hat mir dann der Vermieter auch erzählt, so, ja, der Fairness halber müsste er mir erzählen, die wäre so lange unvermietet, weil sich der Vorbesitzer drin aufgehangen hat. Und ich dachte mir so, ja, und warum ist die jetzt so unfrei? Also,
Aber
was
das
ist
war
da?
keine Wohnung, in der
Naja,
ich
also
auch
kann ich.
gewohnt habe, hoffentlich, die du angemietet hast in unserer WG-Zeit.
Nee, aber auch in unserer Heimatstadt, ja,
Ah.
tatsächlich.
In der du das vorgewohnt hast, zufällig über den.
Ich hab da nie
Ah,
gewohnt,
okay.
ich bin da letztendlich nicht eingezogen, aber das war, genau, das wäre die Wohnung gewesen, die Alternative zu der, die du auch kanntest,
Der
also bei der
ersten.
Tankstelle, ja, die
Ja.
erste.
Abgefahren.
Ja.
Oh Mann. Endet der Fall damit oder gibt es
Tja.
noch ein Nachspiel nach dem Gerichtsprozess? Zu was werden sie verurteilt überhaupt?
Die gehen beide lebenslang ins Gefängnis. Ja, da gibt es kein Nachspiel mehr. Also
Ja.
die sind im Gefängnis. Das ist ja letzten Endes auch noch gar nicht so lange her, dass das Urteil
Ja.
gesprochen wurde,
8
2015,
Jahre
glaube ich.
oder?
Also das
Also
ist
2017 wäre der Gerichtsprozess
10,
gesagt.
14
Ah, okay.
oder 17, hab ich
Ich
jetzt
glaube,
gerade verkürzt.
14 meintest
Ja,
du,
es ist auf
konnte
jeden
die
Fall,
Hausspuren
genau,
ausgewertet
ja,
werden, ne?
genau 17, ja 17, ich habe mich gerade vertan, ja. Also genau, und 18 wurde Urteil gesprochen, also ist noch gar nicht lange her, ne? Das ist, wenn man überlegt, dass der Fall irgendwann 2000 angefangen hat, hat er sich dann ganz schön gezogen, also bis es halt überhaupt ein Fall wurde erstmal, ne? Aber es ist natürlich in dem Fall nötig gewesen, da diesen weiten Bogen zu spannen
Ja,
und auch diese Vorgeschichte zu erzählen.
ja, ja.
Naja, es ist eine Tragödie. Ich bin da auch immer gespannt, was die Community zu sagen hat. Wie seht ihr das? Hätte das vielleicht sogar verhindert werden können? Denkt ihr, wenn die Polizei da vielleicht ein bisschen stärker mal am Apfelbaum gerüttelt hätte bei Melissa und Christopher nach dem Tod von Bridget spätestens, dass dann vielleicht weiteres hätte verhindert werden können? Oder ist das unweigerlich so gekommen, wie es kommen musste? Naja, ich habe gehört, du hast aber noch ein bisschen was zur Zerstreuung mitgebracht. Du hast ein One Love und auch ein Dislike
Ja, auf
dabei.
jeden Fall. Ich muss einmal kurz den Fall verarbeiten. Ich muss einmal noch eine Frage stellen, Fabian. Weiß man, warum Melissa so geworden ist, wie sie war? Also gibt es da irgendwie Infos, was sie so im Background hatte?
Nee, gibt's nicht, aber ja, das ist jetzt auch wieder so ein Klischee. Aber so starke emotionale Störungen, die haben ja meistens damit zu tun, dass die Leute eben selber in irgendeiner Art und Weise ein sehr instabiles, emotional
Ja.
instabiles Elternhaus erlebt haben. Also ob das jetzt emotionaler Missbrauch durch die Eltern war oder vielleicht sogar körperlicher Missbrauch oder vielleicht auch diese, ja, vielleicht auch diese Lügengeschichten, dieses Zurückgreifen auf Lügengeschichten. Vielleicht hat Melissa bei der Trennung ihrer Eltern auch so einen dreckigen Krieg erlebt und wurde instrumentalisiert von, weiß ich nicht, einem ihrer Elternteile und musste dann gegen den anderen aussagen und wurde ausgespielt und benutzt, ne, und hat das einfach, weil sie das vielleicht nie richtig reflektiert hat, dann einfach als Verhaltensmuster in ihr Leben übertragen.
Auf jeden Fall. Also ich habe ja so ein gefährliches Halbwissen in so psychologischen Themen und für mich klingt das so, als hätte sie auf jeden Fall eine ziemlich massive Persönlichkeitsstörung, so, ne? Also jetzt auch nicht in Anführungszeichen nur Borderline oder so, sondern da muss auf jeden Fall irgendwas echt richtig dolle schiefgelaufen sein in ihren ersten Lebensjahren. Und ja. Und ich finde, also ich hatte mich eben mal Gedanken ertappt, so von wegen, ach, der arme Caleb, wenn der irgendwie mehr Beziehungserfahrung gehabt hätte, vielleicht hätte er sie dann schneller so ja, demaskieren können, sage ich mal. Und habe aber selber dann direkt diesen Gedanken wieder einkassiert innerlich, weil ich dachte, erstens hätte es dann vielleicht jemand anderen getroffen und das wäre dann nicht Caleb, sondern dann wäre es irgendein Tom oder irgendwie, ne? Nimm irgendeinen anderen Namen, setz ihn da ein, ne? Wahrscheinlich hätte es ein ähnlich schlechtes Leben dann bedeutet für Kinder. Und zweitens kann, glaube ich, jeder auf so jemanden reinfallen, ne? Egal wie geschult oder ungeschult man ist. Klar, vielleicht haben manche ein bisschen bessere
Ja.
Sensoren, aber es gibt so einen Podcast, den kann ich jetzt einmal hier sehr empfehlen, der heißt Jede dritte Frau. Das ist von einer Diplompsychologin, die sich auf Opfer narzisstischer Gewalt spezialisiert haben. Vornehmlich Frauen, aber also als Opfer sozusagen, ne, weil es da anscheinend sehr, sehr, sehr viele Strukturen sich sehr ähneln in jedem Fall. Und das hat mich sehr stark an diesen Fall erinnert, auch wenn es jetzt hier sozusagen die Täterin eine Frau war und nicht das Opfer, ne, in der Beziehung. Aber da, ja, da, ich glaube, da ist einiges im Argen gewesen bei der Melissa. Und es ist dem Caleb, ne, er hat ja eh keine Schuld. Er hat es ja gut gemeint, er hat sich auch sehr krass da wieder rausgearbeitet, hat anscheinend auch super viel für seine Kinder da noch so gemacht und war da und hat sich an
Ja.
den Haaren wieder sozusagen aus dem
Und
Schlamassel
wollte.
rausgezogen und wollte es echt gut meinen, so, ne? Aber schrecklich.
Und wollte eben nicht so sein und wollte
Genau.
ihnen trotzdem die Mutter zugestehen, ne? Das ist
Total.
halt auch so tragisch.
Total. Er war moralisch auf jeden Fall total überlegen, ne, und hat sehr, sehr gut gehandelt, ja.
Ja, es ist, ja, es ist krass auf jeden Fall. Und dieses Muster hört man auch oder bekommt man auch immer wieder mit bei so Menschen mit so Persönlichkeitsstörungen. Auch das, was da passiert, ne, dass dann, wenn dann die Beziehung scheitert, dass man dann nicht an die Öffentlichkeit oder
Ja.
sich dann damit konfrontiert mit Freunden oder mit im Umfeld und sagt, ja, wir, keine Ahnung, es hat aus den und den Gründen nicht geklappt oder wir haben uns auseinandergelebt, es funktioniert einfach nicht mehr, sondern dass man dann, wenn man den Menschen nicht mehr halten und kontrollieren kann, den so, dessen Ruf, den so zerstören muss,
Ja.
ne, der hat mich, der hat, der, der war gewalttätig und dann halt auch das mit der Polizei so, der hat mich überfallen und so Räuberpistolen. Das ist so krass einfach, dass diese Menschen, wenn sie merken, sie verlieren die Kontrolle, einfach, dass die dann alles in Brand setzen einfach,
Ja,
ne?
absolut. Und vor allem, also in dem Fall, ja, lebt der Vater leider einfach nicht mehr, was eine unglaubliche Tragödie ist für die zwei Kinder, höchstwahrscheinlich. Man kann einfach nur hoffen, dass die jetzt in besseren Verhältnissen aufwachsen und dass sie irgendwie viel, viel, viel Hilfe und Unterstützung und professionelle Begleitung erleben, sodass sie zumindest so ein bisschen klarkommen aufs Leben, ne? Und ja, man kann einfach nur hoffen, dass sie genug von ihrem Vater noch mitbekommen haben und in Erinnerung behalten haben und nicht die ganzen Lügen, die sie ganz bestimmt von ihrer Mutter zu hören bekamen, über ihn glauben, ne? Und ich glaube, das ist halt ja auch immer das Bittere so, ne? Aber ja.
Ja, gut, sie hatten ja Gott sei Dank genug
Voll,
Zeit auch mit
ja.
ihm, trotz aller Versuche von ihr, das irgendwie zu unterbinden. Also die werden schon die Möglichkeit gehabt haben, sich ihr Bild zu machen, ne? Also
Total.
trotz aller Manipulationsversuche.
Total.
Naja,
Ja, aber ich glaube auch, also was
aber
hast du,
schließen wir das
ja,
ab.
können wir
Das,
gerne abschließen. Augen auf bei der Partnerwahl und schnell genug aus Beziehungen wieder raus, wenn es sich komisch anfühlt. Vielleicht ist das
ja,
ein
einfach auf den eigenen Bauch hören.
Ja.
Also gerade solche Leute, so manipulative Menschen, die haben das unheimlich drauf, dass man seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr traut, dass man dann eher denen glaubt und die eigene Wahrnehmung so ausschaltet. Das ist ganz, ganz gefährlich. Also wenn euer Bauch euch sagt, dass was nicht stimmt, dann stimmt in der Regel auch
Ja,
was nicht, ne? Das ist
total. Und diese,
das ist
dieses
das sind
Love-Bombing, was ja am Anfang oft passiert, ne, das ist, was du auch so ein bisschen angesprochen hattest, dass die Hochphasen so unfassbar toll sind mit dieser Person, dass man ja immer denkt, ah, das ist doch die normale Person, da würde ich gerne so wieder zurück. Am Anfang war es doch so schön mit uns. Nein, das ist nicht die echte
Genau.
Person. Die hat ganz, ganz oft sich eine Maske angezogen und alles nur vorgespielt, weil sie keine Möglichkeit hat, selber eigentlich Verbindung aufzubauen, eine Persönlichkeit zu sein, ne, Emotionen eigentlich zu haben, sondern es ist alles nur gespielt. Und das, die schlimmen Momente, das ist das wirkliche Gesicht so, ne, von der Person. Und das kann man sich dann oft
Das
nicht
kommt noch dazu,
eingestehen, ne,
dass
weil man denkt, okay, da habe ich sie vielleicht ein bisschen gereizt, gut, sie hat einen schlechten Tag, oh, ich habe aber auch Sachen verbockt, was auch immer man dann sich selber vielleicht auch so als Entschuldigung überlegt, aber nein, das ist das wahre Gesicht und ne, das darf man nicht sich geben lassen so.
Das kommt ja auch oft dazu, dass solche manipulativen Menschen oft keine eigenen Charaktere
Ja.
haben, sondern die fungieren, wenn die jemanden kennenlernen, als so eine Art Spiegel. Die finden so raus, was gefällt dir,
Total.
was magst du, was motiviert dich, was weckt deine Leidenschaft und die spiegeln das, dass du denkst, du hast einen Seelenverwandten gefunden, aber eigentlich reflektieren die nur dich. So, die sind leer, die sind tot. Und dann, wie du schon sagst, in Streitsituationen, wenn dann die Kontrolle verloren geht, dann, wenn die Maske verrutscht, dann zeigt sich der echte Mensch. Aber du denkst, nein, nein, der andere Mensch, der aus den guten Zeiten, das ist der echte
Ja.
Mensch. Aber das ist nicht so. Und wie gesagt, geht nicht in diese Falle. Das ist ein ganz weiter Weg daraus.
Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was für Kommentare zu dem Fall eintrudeln werden auf Instagram oder auch bei Spotify oder so. Gucke ich auch mal gerne rein bei euch. Sehr gespannt, was eure Community dazu so zu sagen hat.
Ja, ich auch. Also die Community ist ja generell relativ scharfsinnig und diskussionsfreudig und ich bin gespannt, was da so für Meinungen zu kommen. Aber jetzt kommen wir endlich zu deinen Rubriken. Womit willst du beginnen?
Ich fange mal mit dem Dislike an. Da habe ich aus leidvoller Erfahrung ein Dislike mitgebracht, nämlich Reparaturen am Auto. Ich habe ein gebrauchtes Auto und das hat jetzt einfach zum vierten Mal einen Getriebeschaden. Und das ist richtig scheiße. Und ich habe es einmal selber bezahlt und zum Glück war es die anderen Male Gewährleistung, aber es war jetzt auch wieder 3 Wochen weg und es ist einfach nur anstrengend, wenn man darauf angewiesen ist, da so ausgeliefert zu sein. Gerade wenn man an den modernen Autos von heute, also auch bei alten Autos hätte ich es nicht selber können, aber ne, man kann ja auch irgendwie einfach, man muss der These von dem Reparateur einfach zu 100% vertrauen und kann nichts überprüfen. Holt sich, also ich zumindest, auch keine Zweitmeinung ein und es ist einfach nervig und macht keinen Spaß, kostet viel Geld und ja.
Ja, super.
Das abgefuckt. Hat mich ziemlich abgefuckt, diese Woche, ja.
Ich hasse das immer, wenn man ahnungslos Fachleuten ausgeliefert ist. Ne? Also es ist ja in medizinischen Dingen genauso. Total. Du musst einfach darauf vertrauen, dass das stimmt, was die sagen und du hast keine Ahnung. Ne?
Voll, und es ist so viel Geld sehr auch. Also, boah, ja. Ja, das ist auf jeden Fall mein Dislike. Mein One Love ist was anderes, nämlich ich weiß nicht, wie das Wetter bei dir so war, wir wohnen ja in einer ähnlichen Ecke und ich mag irgendwie richtig gerne so Sommergewitter oder so Sommerregen. Das fand ich total
voll
schön, jetzt
geil.
Als es so unglaublich heiß war, mit irgendwie fast 38 Grad,
ja.
Und dann kam zumindest ein bisschen Regen, aber so richtig viel Wind plötzlich und so und es war so eine andere Stimmung, direkt irgendwie um 13 Grad kälter und ich mag diesen Geruch auch total gerne, so von Sommerregen, die Erde ist noch aufgeheizt,
ja.
Aber man riecht so die Feuchtigkeit und die Wärme und so, das mag ich.
Ja, das ist total schön, ich liebe das auch, also das ist so, ich meine, das hat wahrscheinlich auch so mit Kindheit,
ja.
Und Jugend auf dem Dorf zu tun, ich finde, da sind die Gerüche dann im Sommer bei so Sommerregen
nochmal
viel intensiver, ne? Also so, keine Ahnung, richtig geiles auf der anderen Seite, also unser Haus war an so einem Bach, das war am Waldrand, aber auch an einem Bach. Und auf der anderen Seite war so eine Weide. Und wenn da dann das Gras geschnitten wurde und dann standen so die Heuballen. Und es war so das war so frisch geschnittenes Heu. Und wenn es dann geregnet hat, dann hat das so nach Heu und Regen gerochen.
Toll,
weißt du?
Ja.
Ganz das, toll. Das war einfach eine übertrieben geile Mischung. Ja. Und das ist für mich so einfach der Inbegriff von Gemütlichkeit. Also, ja. Auf jeden Fall.
Ja, und dann auf der Terrasse sitzen und irgendwie was Nettes trinken und irgendwie dem Sommerregen lauschen, macht einfach total Spaß.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Meine Eltern hatten dann so vor ihrem Schlafzimmer so ein Terrassenstück und das war halt überdacht und dann hatten die auch so ein Sofa draußen stehen und dann hatten die, wenn dann so Sommerregen war, dann haben wir uns da getroffen, auf dem Sofa gesessen, die hatten so eine Petroleumlampe. Und
cool.
Haben dann irgendwie Tee zusammen getrunken oder
schön.
So. Ne? Das war ganz cool. Ne? Ja. Deswegen Sommergewitter, ganz große Liebe auf jeden Fall.
Sehr schön. Hast du auch irgendwas dabei? Dislikes oder Likes?
Nee, ich habe nichts dabei. Ich war, wie gesagt, die letzten Tage war ich sehr im Stress und deswegen war ich genug damit beschäftigt, heute überhaupt diese Folge ans Laufen zu bekommen. Also den Fall quasi im Detail präsentieren zu können und da habe ich jetzt keine Rubrik mitgebracht.
Okay.
Leider.
Aber du hast das sehr, sehr gut gemacht und ich glaube, man hat wahrscheinlich nicht gemerkt, wie sehr du unter Zeitdruck das jetzt noch alles zusammen recherchiert hast im Detail, sondern das wirkte, finde ich, immer wie immer sehr professionell und souverän vorbereitet und durch vorgetragen, Fabian. 1+
ja,
in der mündlichen Note.
Ja. Nach 139 Folgen ist jetzt die 139. reguläre Folge. Dann haben wir, glaube ich, 17 Radiofolgen, eine Sonderfolge und dann noch die 3 Live-Mitschnitte, die hoch. Also, wenn es mittlerweile nicht mehr souverän wäre, das wäre ja auch furchtbar.
Ja,
ne?
Aber ich finde, also es ist auf jeden Fall cool zu hören, dass du da auch so schnell dann das recherchieren konntest oder ne? Du hattest jeden Fall ja, glaube ich, eh auf deinem Schirm, ne? Aber das ist, glaube ich, eine Kunst trotzdem, ne? Dass du dich jetzt nicht denkst, oh Gott, ich muss mich da auf jeden Fall irgendwie 3 Tage in Folge vorbereiten, sonst kriege ich das nicht hin, sondern dass du da auch so fit drin bist, ne?
Nee, der war schon geplant für die nächste Zeit. Also der wäre jetzt ohnehin zeitnah dran gekommen, sodass das Gerüst schon stand, auf jeden Fall,
cool.
Ja. Naja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du das vertretungsweise heute möglich gemacht
sehr,
hast.
Sehr, sehr gerne.
Und,
es hat mich sehr gefreut, gefragt zu werden und ich möchte an dieser Stelle auch den Daniel ganz herzlich grüßen. Daniel, ich hoffe, ich konnte dich ansatzweise nur ein bisschen vertreten, auch wenn das natürlich nicht möglich ist in Gänze, aber ich hoffe, dass er seine Sachen da gut über die Bühne kriegt und bald ihr wieder zu zweit brillieren könnt. Genau.
Daniel war quasi so im Geiste bei uns. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.